Alert.
Nachschub kommt gleich noch. Nerd.
Wen guckst du jetzt an?
Ja, ich.
Ich bin Nerd 4.
Okay. Und dann müssen wir nochmal einen anderen Nerd freischalten. So, bitte.
Okay, ich habe Access, ja? Okay. Nerd 5 ist auch dabei.
Der Port ist frei.
So, das Gedudel machen wir jetzt mal weg hier. Was das war, kann ich momentan gar nicht so genau sagen, aber das erfahrt ihr auf unserem Social Media Portal nerdalert.de. Wieder wie immer begleitender Qualitätsjournalismus, unter anderem auch mit der Tracklist dann von dieser CD. Ja, heute wieder ein buntes Potpourri an wunderbaren Themen, die euch den Kopf platzen lassen werden. Aber welche sind das wohl?
Wir werden uns als erstes wohl mit dem Thema WAVLAN und offene WAVLANs und halbverschlüsselte WAVLANs und vollverschlüsselte WAVLANs beschäftigen aus aktuellem Anlass. Heute gab es ein Urteil des Bundesgerichtshofs und da kommen wir dann gleich wohl mal zu. Aber was haben wir noch?
Wir wollten noch über die digitale Kinorevolution sprechen, die gerade passiert.
3D-Kino?
Unter anderem 3D-Kino ist ein der Nebenaspekte 3D-Kino. Aber es gibt ja auch digitales 2D-Kino.
Mhm.
Und da mal so einen kleinen Blick hinter die Kulissen und die wohl Auswirkungen auf die Kinolandschaft in Deutschland stattfindenden Prozesse da werfen.
Da.
Ja, wenn das nichts ist, dann werden wir uns jetzt mal zu einer kleinen Sortierpause kurz nochmal den nächsten Track anhören,
ach,
oder?
Was?
Nicht?
Na gut. Ziehen wir voll durch.
Alles klar, dann mache ich den CD-Player jetzt aus.
Und dann singst du uns was.
Nein, bitte zwing mich nicht.
ja, WaveLAN. Na, von vielen geliebt, von manchen ungeliebt, weil sie meinen, na, dass sie nicht schnell genug einen Alu-Helm bauen können, na, und die fremden Strahlen abwehren können.
Das kocht die Birne weich, das ist doch klar.
Ja, kocht voll weich, vor allen Dingen dein Handy ja auch. Nee, aber WaveLAN eigentlich eine ganz praktische Angelegenheit. Man kann damit irgendwie schön sein Computernetzwerk zu Hause verteilen und im Bett surfen oder na.
Halt, das kannst du doch alles mit einem kabelbasierten LAN machen.
Ja, kommt drauf an, wie groß deine Wohnung ist.
Kabel,
sowas. Ich habe ja gehört, dass du zu Hause auch kein kabelbasiertes Netzwerk hast, oder?
Ich würde sagen, es ist ein hybrides Netzwerk. Teilweise sind die Sachen noch verkabelt. Also da, wo es irgendwie um Geschwindigkeit geht, weiter ein Kabel.
Ja, Geschwindigkeit finde ich ja bei WaveLAN auch ein bisschen lahm, aber darum soll es heute gar nicht gehen. Sondern eigentlich eher darum, na, dass WaveLAN ja eigentlich als Funktechnik so im Umkreis von 100 Metern so wahrscheinlich irgendwie ganz gut erreichbar ist. Das heißt auch unter Umständen aus von der Straße aus, außerhalb der Wohnung gut erreichbar ist, sodass eigentlich ja jedermann dann so Ressourcen in Anspruch nehmen kann.
Okay, also Straße ist ein Fall, wenn du ein Haus hast, ne? Aber wenn du jetzt in einer normalen Mietswohnung wohnst mit irgendwie 10, 12 Parteien im Haus, dann hast du ja auch schon vom Nachbarhaus oder aus den Wohnungen in der Wohnung.
Ja, und das ist ja eine ganz großartige Sache. Wer schon mal umgezogen ist und na, seinen DSL-Anschluss umgemeldet hat, na, weiß, dass es da irgendwie manchmal viel zu lange Lücken geben kann, wenn man darauf angewiesen ist, ein Netz zu haben und dass man irgendwie sehr schön bei den Nachbarn irgendwie mal fragen kann, so ja, darf ich mal deinen WaveLAN mit benutzen, irgendwie ins Internet. Das ist eine wunderbare Sache. Na, vor allen Dingen lernt man dann gleich die Nachbarn kennen. Das ist eine wunderbare soziale Angelegenheit. Nichtsdestotrotz na, muss man sich, wenn man sich so ein kleines Home-Netzwerk na, per WaveLAN bastelt, entscheiden, so will ich jetzt meine eigene Geschichte machen oder möchte ich das unter Umständen für alle freigeben. Übrigens, beim WaveLAN hat man ja auch irgendwie mal so eine Bezeichnung. Na, da gibt es ja ganz lustige Verfahren, wie man so einen Namen von so einem WaveLAN-Netzwerk aufbaut. Na, ich finde es ja ganz praktisch, wenn man seine eigene Telefonnummer da reinschreibt oder zumindest den Namen. Dann hat man nämlich einen Anhaltspunkt, na, wenn man auf der Suche nach einem Netzwerk ist, wo man mal rein darf, fragen kann im Haus, na, wer hat denn das eigentlich?
Aber du willst jetzt nicht anfangen, irgendwie darüber Freunde zu finden, oder?
Nein.
Das ist schon bitter. So call me please, I have free WLAN.
So arm ist es noch nicht. Aber man muss sich entscheiden, mache ich das dicht oder mache ich das unter Umständen ganz nah offen?
Aber zu den Namen muss ich kurz nochmal eine Anekdote erzählen. Meine Mutter hatte, die wohnt hier auf St. Pauli. Das Problem, dass sie von analog auf ISDN oder irgendwie andersrum, ich glaube ISDN auf analog wieder wechseln wollte, weil sie einen DSL-Anschluss brauchte. Und die Telekom, ja, klar, schalten wir um, hin und her. Hat dann irgendwie aber dazu geführt, dass sie 6 Wochen offline war. Ja? Und weil das Abschalten und das Anschalten der anderen Ressource nicht zeitlich hinbekommen hatten. Und meine Mama war schon irgendwie am Verzweifeln. Junge, ich habe kein Netz. Ja, und dann haben wir halt geguckt, was es so in der Nachbarschaft gibt. Und da hatten wir tatsächlich eins mit, ich glaube, 80% Stärke. Das muss also wirklich aus dem Haus oder Nebenhaus gewesen sein. Und ja, das war dann so die einzige Alternative, wie wir sie dann da wieder online bekommen hatten. Das einzige Problem war halt der Name, ja, von dem WLAN. Das hieß Muschifresser. Und meine Mutter war natürlich irgendwie weniger begeistert, dass irgendwie ihr Computer immer bin mit Muschifresser verbunden gesagt. Aber
Und? Na, kam der da rein? War das nett?
Ja, wunderbar. Es ist wirklich hochstabil gelaufen. Und also in diesem Fall nochmal danke an den Menschen, der Muschifresser uns zur Verfügung gestellt hat.
Ja, vor allen Dingen, es mag ja gar nicht jeder Katzen.
Ja.
Ja. Hm. Gut, na, warum das heute Thema ist, na, hier bei Nerd Alert, hatte ich ja schon gesagt, es gab heute ein Urteil vom Bundesgerichtshof. Es hat ein mir nicht sonderlich sympathischer Rechteinhaber oder Musiker geklagt, weil ein Stück aus dem Internet nicht ganz autorisiert kopiert wurde. Und man hat das wohl irgendwie nachverfolgt, na, wer das war. Es kam raus, na, der Anschlussinhaber war im Urlaub und na, sagte, ja, kann ich ja auch nichts für. Ich habe ja mein Netz verschlüsselt, aber kann ich ja auch nichts für, wenn sich da Leute einhacken. Dann kam noch raus, dass das Netzwerk zwar verschlüsselt war, aber mit einer nur leichten Verschlüsselung. Es gibt halt mehrere unterschiedliche Verschlüsselungen, die im Laufe der Zeit auch gewechselt wurden. WIP, WPA, WPA2. WIP gilt als ziemlich schwach, na, lässt sich irgendwie na, von Leuten irgendwie innerhalb von einer Minute knacken. Und ja, das Problem war nicht nur, dass er das ganz einfache, na, die ganz einfache Verschlüsselung gewählt hatte, sondern er hatte auch noch eine Fritzbox und hat niemals sein Passwort gewechselt. Und im Internet gibt es halt Listen, je nachdem, wie man sucht, so mit Standardpasswörtern, sodass man, wenn man sich mal aus Versehen aussperrt, na, da auch wieder reinkommt. Und ja, das hat wohl jemand umgangen. Und ein Stück von Herrn Moses P. aus Stuttgart und Umgebung angeboten. Ich weiß auch nicht. Aber der hatte, glaube ich, schon mal einen Nasenbruch, wie ich gehört habe.
Streitet sich gern.
Vielleicht. Der streitet sich gern, auch vor Gericht. Naja, und da sah sich dann der Anschlussinhaber irgendwie so im Unrecht, na, dass er das irgendwie bis vom Bundesgerichtshof hat ausfechten lassen und da wurde heute das Urteil verkündet. Ja.
So, Tusch?
Tusch?
Trommelwirbel, Tusch, irgendwas? Oder hast du es nicht parat, das Ergebnis?
Nee, es ist auch nicht ganz einfach, weil erstens so Urteile ja ziemlich lang und umfangreich sind und wie man das in letzter Zeit von Urteilen so kennt, sie sind auch nicht ganz einfach. Sie sind nicht einfach so, dass man sagt, so, ja, juhu oder oh, blöd gelaufen, sondern die sind halt etwas differenzierter und das Urteil heute ist auch ein bisschen differenzierter. Nachdem ich mir das mal angeguckt habe, ich habe bisher eigentlich nur so Zusammenfassungen und die Pressemitteilungen gesehen, muss ich sagen, ja, das könnte einen auch selber betreffen, dieses Urteil. Es gibt aber vor allen Dingen irgendwie so ein bisschen die Richtung an, na, wie Rechtsprechung laufen könnte. Erstens, weil das Urteil oder wenn das Bundesgerichtshof, der Bundesgerichtshof na, urteilt, dann ist das irgendwie immer ein Einzelfallurteil. Trotzdem sagt man, es ist irgendwie richtungsweisend. Aber man könnte jetzt sagen, wenn ich einen WLAN-Router angeschlossen habe mit einem schlecht gewählten Passwort mit WIP-Verschlüsselung, dann könnte das für mich auch gelten.
WIP-Verschlüsselung. Mhm. Willst du das kurz nochmal erklären?
Was das ist?
Ja.
Gut. Ja, man gibt einen Schlüssel ein, also ein Passwort. Na, das, dann wird der gesamte Datenverkehr über den WLAN-Funkrouter mit diesem Passwort verschlüsselt und theoretisch kommt da kein anderer dran. Das ist WIP-Verschlüsselung. Mhm. Die Steigerung dessen WPA und WPA2 sind eigentlich nur ja, mathematisch weiterführende Geschichten.
Man kann aber sagen, dass eine WIP-Verschlüsselung allgemein eigentlich als nicht mehr sicher gilt, oder? Weil man es relativ schnell aushebeln kann mit einer Software, die irgendwie alle möglichen Phrasen da durchprüft und innerhalb von ein paar Minuten ist sowas eigentlich offen.
Oder? Noch nicht, da geht es noch nicht mal um alle möglichen Passwörter durchprobieren, sondern das sind dann wirklich mathematische Details. Mhm. Irgendwie muss dann halt irgendwie so ein Schlüssel erstellt werden. Der Schlüssel wird dann zwischen den beteiligten Netzwerkkarten mehrmals ausgetauscht und auch mal wieder von vorne angefangen und so. Und eigentlich kann man so Verschlüsselungen knacken, indem man sagt, so gib mir mal ganz viel Traffic, also Daten, die hin und her fließen. Und dann ist das zum Beispiel mathematisch einfacher, den Schlüssel zu knacken und dass man da an dem Verkehr, Datenverkehr teilnimmt. Man kann dann auch irgendwie das forcieren, indem man so Pseudo-Traffic erzeugt und dann man den Partner der Kommunikation irgendwie dazu zwingt, irgendwie Antworten zu geben. Und dann hat man irgendwie Pseudo-Traffic, was auch einfach ist. Normalerweise sind ja so Wavelans nicht dauernd in Betrieb oder funken nicht die ganze Zeit. Insofern ist das manchmal gar nicht so einfach. Man braucht eine bestimmte Anzahl von Traffic, um so einen Schlüssel tatsächlich zu knacken. Nun gut, was das Urteil angeht, lässt das bisher vor allen Dingen noch einige Fragen offen. Es wurde da heute auch schon einiges drüber berichtet. Für mich ist vor allen Dingen eine große Frage offen, die so pseudohaft von der Berichterstattung heute der Medien beantwortet werden sollte. Und ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, diese Headline, die irgendwie weitergegeben wurde, man muss sein WaveLAN-Passwort sicher wählen, führt einen irgendwie auf die falsche Spur. Ah, ein weiterer Nerd entert das Studio. Wir sind jetzt mittlerweile zu fünft. Weil es heißt irgendwie, man muss sein Passwort sicher wählen. Ich glaube, das stimmt einfach nicht. Es wird die große Frage ausgelassen, was ist denn, wenn ich überhaupt gar kein Passwort wähle, wenn ich Leute aktiv dabei unterstütze, dass sie meinen Internetstationen irgendwie mitbenutzen wollen.
Ganz triviales Beispiel, du könntest ja den Netzwerknamen gleich dem Passwort setzen. Ne? Come in, Doppelpunkt und dann irgendwie blablabla. Das zum ist dann auch dein Passwort, blablabla. Du hast es dann ja trotzdem eigentlich gewählt. Ne?
Du hast dann ein Passwort gewählt, aber die Frage, und das muss man sich jetzt irgendwie nochmal ganz genau angucken, wozu zwingt ein irgendwie dieses Urteil in Zukunft? Und was ist eigentlich, wenn ich WaveLAN für jedermann anbieten möchte? Und dafür haben wir gleich einen Interviewpartner in der Leitung, weil ein Netzwerk, was sowas anbietet, nennt sich ja Freifunk, haben wir auch schon ein, zweimal drüber berichtet. Und dann werden wir mal versuchen rauszubekommen, was unser Interviewpartner dazu zu sagen hat, wie er das einschätzt.
Okay. Da ist ja wieder eine Menge technische Verknüpfung notwendig. Damit wollen wir euch nicht belasten und deswegen.
Schade.
Erstmal, nee, komm, das bringt doch nichts. Verbindung hergestellt.
Ne? Ja, Verbindung hergestellt. Hallo, genau. Habe ich da Jürgen Neumann von Freifunk am Telefon?
Ja, der ist am Apparat.
Ja, hallo, ich begrüße dich.
Hallo.
Ja, schön, dass du Zeit für uns hast. Ich glaube, diese Problematik, die wir jetzt aufgeworfen haben, was ist eigentlich, wenn ich Internet für jedermann anbieten will, die beschäftigt euch ja schon länger, auch was für rechtliche Auswirkungen das haben kann. Du hattest mir dazu eigentlich schon mal länger Auskunft gegeben und ich fand das ja auch großartig, was Freifunk ist. Möchtest du noch mal vielleicht kurz sagen, was Freifunk für eine Organisation genau ist?
Ja, Freifunk ist eine Community, also ist eine lose Community, ist keine feste Organisation. Und das, was man heute auf Freifunk.net im Internet findet, ist eigentlich die Anstiftung für jedermann und jeder Frau, dort, wo die Leute möchten, sich selbstständig per WLAN eine eigene Netzwerkinfrastruktur aufzubauen. Internet ist eigentlich nur ein Dienst, der in so einem lokalen Intranet, in einem selbstgebauten WLAN-Netz, dann natürlich eine wichtige Rolle spielt für die meisten Menschen. Aber Freifunk kann es theoretisch erstmal auch ohne einen Internetzugang geben. Entstanden ist die ganze Geschichte vor 8 Jahren in Berlin, als wir mit der Tatsache konfrontiert waren, dass in vielen Teilen Berlins nach der Wiedervereinigung einfach kein schnelleres DSL zur Verfügung stand und viele Leute noch ISDN nutzen mussten, um ins Internet zu kommen. Und wir dann versucht haben, per WLAN erste Linkstrecken in die Teile der Stadt zu bauen, wo es eben schnelleres Internet gab. Und das hat sich dann so weiterentwickelt, dass wir angefangen haben, eine Meta-Community zu gründen, dem Ding Namen zu geben. Und heute ist Freifunknet in allen größeren Städten vertreten und auch in vielen kleinen Dörfern, vielen Gemeinden, besonders in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern, wo es eben bis heute auch noch kein schnelles Internet gibt.
Ja, was ist denn deine Einschätzung? Weil heute kocht das ja irgendwie so dieses Thema, wenn man ins Internet so in die geeigneten Foren guckt, so ein bisschen hoch, so nach dem Motto, der Bundesgerichtshof sagt, ich muss WLAN zumachen und ich muss vor allen Dingen auch noch ein geeignetes Passwort wählen. Kriegt man das nicht als Freifunker mit der Angst?
Nö, also ich glaube, die Leute, die wirklich Freifunk machen und machen wollen, haben da jetzt erstmal nicht so große Angst. Trotzdem ist es sehr ärgerlich, weil es bedeutet ja im Prinzip, wenn man jetzt mal das länger weiter vorausdenkt, dann heißt es eigentlich die Frage, dürfen wir weiterhin anonym ins Internet oder nicht? Und das ist der ganz große Streitpunkt, um den es hier eigentlich geht. Und ich glaube nicht, dass den meisten Leuten dieser Zusammenhang klar ist. Denn wenn man so Störerhaftung hört oder anonymer Internetzugang, dann denkt man immer an die anderen. Aber dass es eigentlich auch um einen selber geht, wenn man mit seinem Smartphone oder seinem Netbook irgendwo im Café sitzt und jetzt da diesen komfortablen, kostenlosen Internetzugang möchte. Oder eben auch in der Bibliothek, an der Uni. An vielen Orten gibt es heute frei zugängliche Internetzugänge. Und die große Frage, die sich hier stellt, ist, wird es die in Zukunft noch geben? Was dann im Umkehrschluss natürlich bedeutet, wenn es die nicht mehr gibt, ist jeder Schritt, den ich im Internet tue, jede Seite, die ich aufrufe, nachverfolgbar. Ich werde zum gläsernen Menschen und die Konsequenzen daraus, die möchten wir uns nicht weiter ausdenken.
Ja, jetzt hattest du gerade einen Begriff genannt, Störerhaftung. Was bedeutet das?
Ja, Störerhaftung ist ein ganz tolles Wort. Störerhaftung bedeutet, wenn jemand anders über meinen Access Point etwas tut, wogegen wiederum jemand anders was hat, in dem Fall zum Beispiel die Content-Industrie, und ich meinen WLAN-Access Point nicht sicher verschlüssel. Da hat ja das BGH heute auch in dem Urteil nochmal bekräftigt, dass es also nicht reicht, es überhaupt zu verschlüsseln, sondern man muss es zum Zeitpunkt der Installation mit dem sichersten verfügbaren Schlüsselverschlüsselungsverfahren verschlüsseln. Also wenn ich das nicht tue, dann bin ich in der Mithaftung und muss mir zumindest so eine Abmahnung gefallen lassen freundlicherweise hat sich das BGH heute aber dafür entschieden, dass dann diese Abmahngebühr maximal 100 Euro betragen darf und hat sich auch ausdrücklich dafür ausgesprochen, dass wenn ich selber nicht derjenige war, der diese Datei dann runtergeladen hat oder zum File-Sharing angeboten hat, dass ich dann wenigstens nicht noch Schadensersatzansprüche erfüllen muss. Also das heißt, die Content-Industrie kann mich nicht schadensersatzpflichtig machen, aber ich muss die Abmahnung akzeptieren, 100 Euro bezahlen und dafür sorgen, dass sowas nie wieder über meinen Access Point passiert.
Das ist ja auch eine ganz eigenartige Geschichte, weil wie sollte man das überhaupt sicherstellen dann?
Naja, also Leute, die sich technologisch besser mit WLAN und den zur Verfügung stehenden Verschlüsselungsverfahren auskennen, wissen natürlich, dass es eine echte und absolute Sicherheit in dem Zusammenhang gar nicht geben kann. Es wird immer möglich sein, in technische Systeme einzubrechen. Und von daher leben also auch die Leute, die ihr Bestes tun, damit dass theoretisch jemand diesen Anschluss nutzen kann.
Jetzt hast du doch bestimmt auch irgendwie gesehen, dass das Urteil teilweise bejubelt wurde und teilweise so ein bisschen Resignation da war, oder?
Ja, der Jubel geht vielleicht in die Richtung, die ich ja auch eben schon angesprochen habe, dass nämlich die Schadensersatzansprüche der Content-Industrie nicht erfüllt werden müssen. Das heißt, die haben ja manchmal horrende Forderungen und sagen, Mensch, da sind uns aber enorme Schäden entstanden, weil irgendein Schlagertitel 5-mal von jemand anders aus dem Internet geladen wurde.
Vor allen Dingen, glaube ich, angeboten, ne? Ich glaube,
ja,
das Laden,
genau, angeboten.
Das Laden ist gar nicht so...
ich meine, der Schaden entsteht in dem Moment, wo es von mir, dem ich das anbiete, also besser gesagt, nochmal zur Klarstellung. Also es geht darum, denjenigen ausfindig zu machen, der es anbietet. Der Schaden wird aber natürlich in der Menge der Downloads gemessen.
Ja, und gut, da wo Resignation da war, muss ich ja auch mich, glaube ich, dann nochmal wiederholen, weil eigentlich gilt doch dieses Urteil gar nicht so für die Leute, die tatsächlich WaveLAN offen anbieten, oder? Weil, ich sagte schon, so ein Urteil gilt halt immer nur eigentlich für den Einzelfall und in diesem Falle ging es um, ja, ein schlecht gesichertes WaveLAN. Heißt das, genau, man muss sich irgendwie so entscheiden, ob man offen sein will oder ob man das sichern will?
Also was man, glaube ich, auf keinen Fall machen sollte, ist quasi unabsichtlich offen zu sein. Mhm. Insofern hast du recht, man sollte sich entscheiden, ob man wirklich ein offenes Netz betreiben möchte oder eben ein verschlüsseltes. Wenn man ein verschlüsseltes betreiben möchte, sollte man es möglichst sicher verschlüsseln. Und wenn man ein offenes betreiben möchte, und hier bringt uns das Urteil, glaube ich, überhaupt nicht weiter, dann ist bis heute unklar, was das eigentlich bedeutet.
Ja, du hattest mir mal erzählt, dass Freifunk bisher noch nie richtig ernstzunehmende rechtliche Schwierigkeiten hatte, obwohl es WaveLAN offen anbietet. Stimmt das noch?
Nein, mittlerweile gab es auch Abmahnungen einiger Leute, die im Zusammenhang von Freifunk einen offenen Access Point angeboten haben. Allerdings sind diese Verfahren quasi noch schwebend und deswegen kann man gar nicht genau sagen, was dabei eigentlich rauskommt. Also wir warten nach wie vor darauf, dass wir einen konkreten Fall mal wirklich bis in die höchste Instanz durchexerzieren können, damit dann mal diese Rechtsunsicherheit aufgehoben wird.
Ja, das heißt, wenn man sich so als Freifunkanbieter irgendwie engagieren will, aktiv unterwegs sein will, dann sollte man sich irgendwie, ja, oder wenn man sollte es vielleicht nicht alleine sein WaveLAN offen anbieten, sondern vielleicht dann in Gemeinschaft mit den Freifunkleuten, weil man dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen Rückendeckung hat oder das gemeinsam durchstehen kann, falls es da Ärger gibt.
Ja, wir haben ja eine extra Webseite jetzt ins Leben gerufen, die heißt freifunkstattangst.de und haben auch einen Spendenaufruf gestartet und bitten alle Leute, die sich weiterhin dafür stark machen möchten, dass es freien, offenen Internetzugang gibt, uns auch mit Spenden zu unterstützen, weil solche Gerichtsverfahren und Anwaltskosten sind eben nicht ganz niedrig. Und das Zweite ist, dass auch das Haftungsrisiko für die einzelnen Betroffenen sich wesentlich besser anfühlt, wenn die wissen, dass es eine gute finanzielle Unterstützung auch durch den Förderverein Freie Netzwerke für sie gibt.
Mhm. Auf welcher Ebene spielen sich jetzt die Verfahren irgendwie gerade ab?
Im Moment noch gar nicht ernsthaft. Also es gibt eben die übliche Aufforderung, eine Unterlassungserklärung zu unterschreiben von so Abmahnvereinen. Und das haben wir in dieser Form natürlich nicht getan, sondern haben denen eine abgewandelte Unterlassungserklärung geschickt. Und ja, wir warten auf weitere Schritte der gegnerischen Seite. So.
Mhm. Ja.
Kann sich natürlich auch jetzt relativieren, weil wenn die wissen, sie kriegen maximal 100 Euro, vorher haben sie ja richtig schön dickes Geld damit verdienen können, kann es auch sein, dass sie das Interesse sehr schnell daran verlieren und solche Verfahren in Zukunft vielleicht auch viel seltener vorkommen. Weil bisher war es ja eine sehr lukrative Geldquelle, irgendwie Leuten zu unterstellen, Mensch, ihr habt ja hier über euren Access Point wurde Musik getauscht und natürlich zahlt man lieber 400 Euro und für die Unterlassung an Bearbeitungsgebühren als die angedrohten 40.000 Euro Schadensersatz. Aber da hat sich ja heute das BGH sehr glücklich artikuliert und meinte, das geht also nicht, sondern man muss maximal 100 Euro bezahlen und für den Schadensersatz muss man nicht aufkommen, wenn man es nicht war.
Ja, führt mich ja irgendwie zu einem Punkt, den ich eh noch nie ganz verstanden habe. Wenn ich meinen Access Point zur Verfügung stelle und andere Leute surfen da mit, ob das jetzt eine Wohngemeinschaft, Familie oder irgendjemand auf der Straße ist. Okay, es gibt die Störerhaftung, ich muss dann für das einstehen, weil ich das Ding irgendwie aufgebaut habe. Aber im Grunde lässt sich das ja gar nicht irgendwie zurückverfolgen bis zu einzelnen Personen. Das ist tatsächlich der Punkt, der noch nie Thema war vor Gericht.
Das verstehe ich jetzt nicht genau. Also die Rückverfolgung geht immer bis zu demjenigen, der den Internetanschluss hat.
Ja, aber das ist bei Providern ja auch so und die leiten auch Datenverkehr durch.
Ja, da ist ein großer Unterschied. Als Freifunker, Freifunkerin ist man eben nicht Provider, leider oder auch nicht, wissen wir nicht genau. Jedenfalls in dem Fall, in dem es zu einer Abmahnung kommt, wird erstmal nicht davon ausgegangen, man sei ein Provider.
Mhm.
Wenn man ein Provider wäre, wäre die nächste Frage, welche Pflichten hätte man? Also müsste man dann vielleicht irgendwas protokollieren oder so? Und auch da existiert eine Grauzone, weil ganz klar ist, ich als Privatperson darf also auf keinen Fall jetzt die Kommunikationsdaten von Leuten, die meinen Access Point benutzen, im größeren Umfang mitprotokollieren, weil da gibt es ein Datenschutzgesetz und auch ein Fernmeldegeheimnis und so weiter. Da würde ich ja in deren Datenfluss oder Datenströme einbrechen oder mich darüber in Kenntnis setzen, mit wem die da Informationen austauschen, und das geht mich eigentlich gar nichts an.
Mhm. Das heißt, da kämen auch Pflichten eventuell auf einen zu, wenn man das in Anspruch nehmen wollte.
Ja, das ist auch unklar. Also es ist ja auch klar, dass man jetzt nicht einer Einzelperson zumuten kann, in größeren Umfang Daten zu speichern und zu archivieren. Außerdem, was für Daten? Jeder weiß, dass ich die MAC-Adresse von einem Computer einfach fälschen kann oder verändern kann. Es geht ja noch nicht mal um Fälschen. Und jetzt kommt irgendjemand mit seinem Notebook mit einer geänderten MAC-Adresse, loggt sich in meinen Access Point ein. Was soll ich denn da zurückverfolgen? Also wenn ich den nicht auffordere, mir seinen Personalausweis zu zeigen, was ich auch nicht darf, dann ist diese ganze Informationsbeschaffung und Überwachungstheorie oder Kette, die funktioniert überhaupt nicht.
Ja.
Andererseits ist es natürlich so, dass jeder, der mit einem WLAN-fähigen Gerät rumrennt, auch wunderbar zu orten ist. Also ich denke, wenn jemand wirklich längerfristig kriminelle Dinge über ein unverschlüsseltes WLAN-Netz macht, ist er ganz schön bescheuert, weil in dem Moment, wo die Ermittlungsbehörden wirklich auf ihn aufmerksam werden, also es jetzt nicht um eine kurze oder einmalige Geschichte sich handelt, sondern jemand da wirklich in größerem Stil irgendwas tut, muss dem Menschen auch klar sein, dass er die ganze Zeit mit einem Sender rumrennt und also von den Behörden auch relativ einfach ausfindig zu machen ist.
Eine andere Geschichte, wir haben ja bei der Post oder bei Telefonzellen irgendwie schon die Möglichkeit, anonym zu kommunizieren. Können was im Briefkasten werfen, wir können auf der Straße irgendwie einfach zur Telefonzelle gehen, jemanden anrufen und grundsätzlich lässt sich das ja nicht zurückverfolgen. Gibt es sowas wie ein Recht auf anonyme Kommunikation? Ist das irgendwo festgeschrieben?
Das ist eine sehr gute Frage, die wir gestern auch in einer Runde mit einem Anwalt diskutiert haben. Also das ist ja letztlich eine verfassungsrechtliche Frage, beziehungsweise eine grundsätzliche politische Frage, ob es mir also weiterhin erlaubt ist, anonym mir Informationen im Internet zu beschaffen. Und ich glaube, die besondere Situation am Internet ist eben, dass es ein hybrides Medium ist, was einerseits dazu dienlich ist oder sein kann, eben Informationen zu lesen. Ich kann da auf verschiedene Webseiten gehen, kann mir Inhalte durchlesen, aber ich kann ja auch Inhalte über das Internet selber verbreiten oder eben auch Dateien wie zum Beispiel Musikdateien, Filme etc. selber durchs Internet schicken. Und an der Stelle ist das Internet ein Medium, was jetzt nicht so einfach mit anderen Medien zu vergleichen ist. Also mir würde es davor grauen, wenn ich wüsste, dass es für jeden nachvollziehbar wäre, welche Internetseiten oder was ich mir da so im Internet angucke und durchlese. Ich finde, das geht niemandem etwas an. Da muss ich also ein bestimmtes Schutzrecht haben.
Das hieße eigentlich eher passives Kommunizieren im Sinne von Konsumieren.
Ja, in dem Sinne würde ich sagen, dürfte es auf keinen Fall für andere transparent sein, was ich da im Internet mir durchlese. Also es kann nicht sein, dass wenn ich irgendwie selber im Sinne von Recherche mir jetzt irgendwelche Artikel durchlese, dass dann für andere nachvollziehbar ist, auf welchen Webseiten ich war. Also ja. Ich finde, das geht niemandem ohne jetzt.
Aber das Komische ist ja schon, dass es diese Art von Kommunikation, nämlich anonyme, beim Telefonieren und bei der Post ohne weiteres gibt, bei der Briefpost. Mhm. Aber dass das beim Internet irgendwie immer wieder in Frage gestellt wird und auch noch nicht rechtlich geklärt ist.
Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Das eine ist, dass die heraufbeschwörten Horrorszenarien, die jetzt durch das Internet ermöglicht werden, angeblich, also ich sage jetzt Stichwörter wie Kinderpornografie, Terrorismus etc. pp., sind also wirklich die größt anzunehmenden Katastrophen und Verbrechen. Früher kamen auf jeden Fall noch Neonazis dazu. Und das heißt, da wurde das ganz große Schwert, die ganz große Keule rausgeholt, um quasi so einen Kontext zu schaffen, wie das Internet ermöglicht die schlimmsten Straftaten, die man sich nur vorstellen kann. Und deswegen muss es dringend überwacht werden, kombiniert mit der Allmachtsfantasie, dass man eben so eine technische Kommunikation ja eigentlich auch perfekt technisch kontrollieren können muss. Das heißt, am liebsten vermute ich, wäre einigen Leuten, wir hätten gleich so einen RFID-Chip unter der Haut und überall, wo wir ins Internet gehen, wird der kurz ausgelesen, dann weiß jeder Bescheid, wer ich bin und was ich eigentlich, wie viel Geld ich habe etc. pp. Und ich glaube schon, dass es Leute gibt, die so eine Fantasien haben, so eine totale Kontrollfantasie und die sich wünschen, dass alles eben maximal überwacht wird. Das ist in unserer Kultur auch sehr interessant, weil zum Beispiel haben wir bis heute keine Nummernschilder an Fahrrädern. Jetzt könnte ja auch jemand auf die Idee kommen,
stimmt, Skandal.
Dass man mit einem Fahrrad ja schließlich auch jemand über den Haufen fahren kann und ein Fahrrad kann man auch als Fluchtfahrzeug für einen Banküberfall benutzen. Und es wurde auch in der Vergangenheit schon mehrmals darüber diskutiert, ob wir nicht an Fahrrädern auch Nummernschildern einführen sollten. Aber bisher hat es eben keiner getan, weil offensichtlich in der Gesellschaft ein Konsens darüber besteht, dass der potenzielle Schaden, den ich mit einem Fahrrad anrichten kann, diesen Aufwand gar nicht rechtfertigt. So, und ich behaupte, dass die Horrorszenarien, die was die potenziellen Verbrechen, die man im Internet begehen kann, betrifft, völlig übertrieben sind und dass man wirklich wieder auf den Teppich und den Boden der Tatsachen zurückkommen sollte und sich mal überlegen sollte, um welche Freiheiten wir uns eigentlich berauben, wenn man jetzt den anonymen Zugang zum Internet abschafft. in einer Zeit, wo es erstmalig möglich ist, dass wir aufgrund der Geräte, jedes Smartphone, Netbook etc. lebt letztlich davon, dass ich einen schnellen und kostengünstigen oder am besten kostenlosen Internetzugang überall habe. Und jetzt genau in dieser Zeit fangen wir also an, uns dessen zu beschneiden, bloß weil irgendwelche Partikularinteressen der Content-Industrie hier im Moment völliges Übergewicht in der Diskussion haben.
Ja, und die treiben das ja momentan irgendwie immer noch in der Richtung an.
Das sind die Worte, also da wird von Verbrechen geredet und von den schlimmsten Dingen, die man sich so vorstellen kann. Also man muss auch mal das vergleichen zu anderen theoretisch möglichen Straftaten und muss einfach das wieder zurückbringen, einen vernünftigen Kanon und eine vernünftige Wertehierarchie und sich genau überlegen, welche Freiheiten gibt man hier eigentlich auf und wer profitiert davon, wenn es hier so eine restriktive Handhabung und Rechtsprechung gibt.
Gut, ja, das habt ihr noch Fragen? Na, ich frage meine Kollegen. Nee, keine.
Doch, da kommt doch keiner rein. Genau, ich habe mal eine Frage, wie das Verständnis zu dem ist. Wenn ich jetzt so einen Access Point betreibe und den auch offen lasse, wie weit wird denn dann in Zukunft dieses Urteil eine Auswirkung haben, dass wer jetzt in der Beweispflicht ist? Also wenn jetzt über diesen Access Point urheberrechtlich geschütztes Material angeboten wurde im Internet, muss ich nachweisen, dass ich es nicht war? Oder muss der Urheberrechtsbesitzer nachweisen, dass ich es war?
Naja, also, der Weg.
Kann ich ja, genau. Oder kann ich mich deswegen berufen, es war offen und deswegen ist es gar nicht klar, wer es war, wenn ich keine Logdateien und nichts pflege?
Also der erste Schritt wäre sozusagen der normale Fall, wenn man jetzt in so einer im Freifunksinne denkt. Möglicherweise bin eben nicht ich derjenige, der da illegale oder Musikdateien getauscht hat, sondern es war irgendjemand. So. Und die Beweispflicht liegt in dem Fall erstmal bei dem Rechteinhaber, der sagt, hier liegt eine Störerhaftung vor und holt sich über diese Argumentation vom Provider die IP-Adresse und über die Ermittlungsbehörden dann weiter die Daten, zu wem die gehören. So. Und dann unterstellt er einem ja, man wäre das gewesen und jetzt kann man sagen, ja okay, ich war es nicht. Wie im konkreten Fall ja, möglicherweise war ich sogar gar nicht da, weil ich im Urlaub war. Aber dann genau greift eben die Störerhaftung, die sagt, na gut, aber du hast ja dein Gerät hier offen gelassen und somit bist du mindestens mitverantwortlich dafür und musst jetzt hier akzeptieren, dass du eine Abmahngebühr bezahlst und auch eine Unterlassungserklärung unterschreibst und dafür sorgst, dass das eben nicht nochmal vorkommt.
Aber das würde ja dann im Endeffekt heißen, dass ich danach nicht mehr ein offenes WLAN anbieten kann.
Ganz genau. Und das ist die spannende Frage, weil, ich meine, wie schon gesagt, Freifunk geht es ja genau darum, ein offenes Internet anzubieten. Und wenn jetzt eben das genau dann nicht mehr geht, dann würde das heißen, wir können zumindest in den Freifunknetzen keinen offenen Zugang mehr zum Internet anbieten. Und hier steht meiner Meinung nach Interesse gegen Interesse. Und das müsste man jetzt einfach mal durchstreiten, welches Interesse da eigentlich im Vordergrund steht. Ob es wichtiger ist, dass Leute an möglichst vielen Orten möglichst unkompliziert und kostenlos ins Internet können und das auch anonym. Oder ob es wichtiger ist, dass halt irgendwelche großen Firmen tatsächlich nachweislich so einen großen finanziellen Schaden dann dadurch haben, dass es rechtfertigt, offene Netze überall zu schließen. Nochmal. Und ganz interessant finde ich es auch die Frage, wie ist es eigentlich in Cafés, Hotels, Bibliotheken, überall dort, wo das als zusätzliche Dienstleistung angeboten wird. Da kann man sich ja fragen, ob zum Beispiel die Interessen, die jetzt ein Cafébetreiber oder Hotelbetreiber hat, seinen Gästen einen möglichst komfortablen und zeitgemäßen Aufenthalt zu ermöglichen, ob das dann nicht wichtiger wiegt, als zu sagen, das darf aber nicht sein, weil da könnte ja und so weiter.
Nochmal eine Frage zu den Beweisen. Du hast gesagt, dass von außen Beweise auf mich einwirken können, die mir unterstellen, dass ich irgendwelche illegalen Aktivitäten vollzogen habe, gibt es irgendwelche Mittel, die ich als Privatperson oder eben auch als Freifunkanbieter habe, um so etwas wie einen Gegenbeweis anzutreten?
Naja, also nochmal zurück auf den konkreten Fall. Also wir reden nicht von Straftaten. Ja, wenn es um Straftaten geht, ermittelt die Staatsanwaltschaft und es gilt immer, dass die dir nachweisen müssen, dass du es warst. Also es geht, davon reden wir nicht. Ja, wir reden davon, dass im Prinzip eine zivilrechtliche Klage gegen dich erhoben wird, weil jemand sagt, du hast ihm geschadet. Und dieser Trick mit der Störerhaftung ist nur der Weg, wie kommen die eigentlich an deine Daten. Und naja, und dann musst du in dem Sinne keinen Gegenbeweis antreten, weil wir jetzt in dem konkreten Urteil gesehen, derjenige, der im Urlaub war, der kann es ja gar nicht gewesen sein, weil der war ja im Urlaub. Aber es interessiert niemanden, weil eben gesagt wird, naja, okay, es wurde ja aber über deinen Access Point gemacht, also bist du irgendwie da mit drin verwickelt und das, weil du nicht Sorge dafür getragen hast, dass andere das über deinen Access Point machen können.
Das heißt also, ich kann theoretisch könnte man ja sagen, na gut, ich könnte ja jetzt mitprotokollieren, das darf ich aber alleine schon aus rechtlichen Gründen wieder nicht, weil ich dann ja in so eine Richtung Provider-Institution gehen würde. Das heißt also, wie ich mich drehe und wende, ich habe eigentlich technisch oder formal juristisch überhaupt keinen anderen Weg, als das unterm Strich zu akzeptieren, wenn es soweit kommt.
Naja, also das wissen wir nicht, weil es gab ja eben diese Auseinandersetzung noch nicht wirklich. Also selbst wenn man jetzt mitprotokollieren würde, ist schon mal die Frage, was protokolliert man denn da eigentlich mit? Also ich meine, okay, im Zweifelsfall habe ich eine MAC-Adresse von irgendeinem Gerät, aber keiner weiß, wem das gehört, weil ich muss ja auch, wenn ich mir heute irgendwo im Laden ein Notebook oder ein Netbook kaufe, da muss ich ja nicht meinen Ausweis vorzeigen. Das heißt, der Zusammenhang zwischen irgendeiner MAC-Adresse und einer Person, der ist ja schon mal per se gar nicht gegeben. Und jetzt logge ich mit, dass also eine mir unbekannte MAC-Adresse tut irgendwas im Internet, was sie nicht tun soll. Toll. Also ich meine, selbst wenn ich es mitloggen würde, hätte ich nichts gewonnen. Es sei denn, die Person hätte irgendwie bei mir einen Account und ich hätte irgendein geschäftliches oder juristisches Vertrag mit der Person, wo ich dann auch weiß, wer das ist. Aber das hat doch alles nichts mehr damit zu tun, dass man mal eben schnell und kostenlos irgendwo ins Internet kommt. Das würde ja heißen, ich müsste dann im Café erstmal meinen Personalausweis vorzeigen und die müssten dann kontrollieren, dass ich auch ich bin und dann müssten sie sich irgendwie meine MAC-Adresse aufschreiben und so weiter und so fort oder mir ein eindeutiges Passwort geben, was nur ich hätte. Alles ganz schrecklich. Also wollen wir alles nicht haben, denke ich.
Das heißt, würdest du sagen, dass man heute, wenn ich heute Freifunker werden möchte und ich frage jetzt einfach mal so ins Blaue, ohne einen juristischen Rat haben zu wollen, würdest du sagen, dass ich eine gesunde Portion Kampfgeist und Idealismus mitbringen muss? Oder würdest du sagen, nee, eigentlich ist das eine Sache, da kann jeder ohne Probleme mitmachen. Er muss eben nur wissen, was eventuell für Risiken auf ihn warten. Aber im Grunde genommen ist das genauso gut, könnte er auch Lotto spielen.
Naja, also ich finde es schon wichtig, dass die Leute, also es sind zwei Dinge, bei Freifunk mitmachen heißt ja nicht automatisch, dass ich meinen Internetanschluss teile. Also bei Freifunk mitmachen heißt erstmal, dass ich einen Access Point möglichst gut erreichbar installiere. Wenn ich keine Lust habe, stelle ich den in mein Fenster. Wenn ich wirklich eifrig bin, baue ich mir eben eine hübsche Antenne auf dem Balkon oder aufs Dach. Und ich diene erstmal als Relaisstation und bin ein Knotenpunkt in dem lokalen Freifunk-Intranet. So, das heißt eigentlich bei Freifunk mitmachen. Und jetzt die Entscheidung zu sagen, innerhalb dieses Freifunknetzes möchte ich auch Internet anbieten, die soll man sich schon überlegen, einfach aus dem Grund, weil im Moment die Rechtslage nicht eindeutig geklärt ist. Und natürlich würde ich begrüßen, wenn möglichst viele Leute das trotzdem tun. Ich tue es auch. Aber man muss sich schon drüber im Klaren sein, was es heißt. Die zweite Sache ist, dass wir auch technische Methoden anbieten, um File-Sharing-Protokolle aus dem Verkehr herauszufiltern. Das ist im Sinne von Freifunk nur an der Grenze zum Internet auch möglich, weil wir innerhalb des Freifunknetzes das sogenannte Pico-Peering Agreement verfolgen wollen, wo wir sagen, hier soll der Datenverkehr wirklich ungehindert und ungefiltert von einer Person zur anderen fließen. Also hier wollen wir nicht intervenieren. Aber wie ich vorhin schon sagte, ist der Übergang zum Internet die Grenze zwischen Freifunk und dem Rest der Welt. Und da bestimmen nicht wir die Regeln, sondern wie wir jetzt ja an dem Beispiel sehen, eben andere. Und natürlich wäre es doof, nicht auf die Regeln zu reagieren. Und deswegen gibt es in der Freifunk-Firmware auch die Möglichkeit, einen File-Sharing-Filter am Gateway zu installieren. Aber auch da muss man sich dann wiederum im Klaren sein, dass das auch kein hundertprozentiger Schutz ist, sondern maximal eben hilft, dass irgendein Daddel, der nicht weiß, wie er sein File-Sharing-Programm richtig einstellt, eben jetzt wahrscheinlich kein File-Sharing mehr machen kann. Aber jemand, der sich wirklich auskennt, würde es natürlich trotzdem weiter schaffen. Und diese Schlacht wollen wir auch gar nicht wirklich führen, sondern wir sagen nur, wir tun, was in unseren Möglichkeiten steht als Gateway-Betreiber und sind jetzt nicht völlig unbedarft, sondern sagen, ja, okay, kann sein, dass hier File-Sharing gemacht wird, ist doof, deswegen kann man da halt so einen Filter installieren und den Rest wissen wir alle nicht, weil es gibt eben diesen juristischen Fall noch nicht, dass es einmal durchexerziert wurde, was das dann eigentlich bedeutet.
Mich würde ja nochmal interessieren, weil ihr wahrscheinlich das Thema doch irgendwie oft besprecht und verfolgt, wie sich denn der Deutsche sozusagen die Datenschutzriege dazu irgendwie positioniert, weil ich finde, die laufen sehr viel gegen irgendwelche Fotos von Häusern, machen da viel Werbung, aber was wir ja vorhin hatten, um den Bogen nochmal zu schließen, zu dem anonymisierten oder pseudonymen Zugang zu Kommunikationsmedien. Gibt es da Rückendeckung? Ist das überhaupt auf dem Radar von denen oder ist denen das ziemlich egal?
Nee, ich glaube, das ist den Leuten noch nicht so richtig bewusst und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass wir uns auch zukünftig noch mehr darum bemühen, zu vermitteln, über was hier eigentlich gesprochen wird. Weil Freifunk, da kann man irgendwie denken, naja, das sind diese komischen WLAN-Nerds, interessiert mich alles nicht. Und was ich auch schon meinte, so Wörter wie Störerhaftung versteht kein Mensch. Und immer, wenn man von Anonymität spricht, ist es heute leider so, dass man auch schon in eine Ecke gestellt wird, mit der sich die meisten Menschen erstmal gar nicht in einen Zusammenhang bringen. Aber ich glaube nicht, dass den Menschen da draußen wirklich klar ist, dass wir über nichts anderes reden, als dass das tolle Gadget, was sie sich gerade im Computerladen gekauft haben, was WLAN-fähig ist, eigentlich nirgendwo mehr so richtig benutzen können und dann angewiesen sein werden auf langsame und teure UMTS-Anschlüsse, um halt mobil ins Internet zu kommen. Und ich glaube nicht, dass den meisten klar ist, wie schön es doch eigentlich sein könnte oder wäre, wenn es eine breit gestreute, offene WLAN-Infrastruktur gäbe, die für jeder Mensch offen ist und über die ich mich einfach mit dem Internet verbinden kann. Ein anderer Punkt, der auch völlig ungeachtet bleibt, ist, dass es natürlich auch einen großen Unterschied macht, ob so wie in Berlin, wo ich lebe, in den Häusern, die man hier so hat, halt teilweise bis zu 20, 30 WLAN-Access Points betrieben werden, weil jeder natürlich seinen eigenen jetzt hat, aufgrund auch solcher Urteile, oder ob man sich nicht so eine Infrastruktur teilt und damit zum Beispiel auch die notwendige Strahlendosis, mit der wir uns alle umgeben, auf so ein vernünftiges Minimum reduziert. Also da gibt's noch eine ganze Menge Argumente, die aus meiner Sicht sehr dafür sprechen würden, darüber nochmal genauer nachzudenken, was das eigentlich alles bedeutet.
Ja. Ja, Jürgen, das war doch interessanter Einblick, ne, in die Freifunk-Ecke. Ich denke mal, ihr habt noch andere Interessen, die eure schönen Ideen, die ihr euch ausgedacht habt, die ich auch gerne unterstütze, bekämpft. Nämlich zum Beispiel die Internet-Provider, die Access-Provider, die sagen so, ja, das ist ja blöd, wenn die sich alle das Internet teilen, dann verdienen wir ja weniger Geld. Aber das wäre nochmal ein ganz anderes Thema. Da habt ihr ja sicherlich auch mit zu kämpfen, oder?
Nee, bisher gar nicht. Also ich denke auch, also ich sehe auch Freifunk gar nicht in so einer Position, muss ich sagen.
Ja.
Also ich glaube, dass...
Ich finde ja auch den Ansatz, dass man sagt, es geht gar nicht um Internet. Erstmal geht es darum, dass man sich untereinander vernetzt.
Genau.
Genau, Bürgernet. Auf jeden Fall danken wir dir erstmal für die Auskunft. Das war Jürgen Neumann von Freifunknet und auch neuerdings freifunkstadtangst.de oder net?
Jürgen?
De. Freifunkstadtangst.de. Und ja, kommentiert haben wir oder besprochen haben wir das heutige BGH-Urteil zu offenen WLANs. Okay, vielen Dank. Tschüss.
Ja, tschüss.
Nerd Alert. Alert. set to go off without warning. Our war against terror is only beginning. Is only beginning.
Den Nerd Alert und wir senden immer noch auf Radio FSK und nachdem wir jetzt die ganze Zeit so richtig übelst in der Juristen- und Technik-Manche gepuncht haben, sind wir jetzt ein bisschen im Mainstream angekommen. Wir reden jetzt über digitales Kino. Da soll sich einiges getan haben. Erzähl doch mal.
Hintergrund der ganzen Geschichte, warum ich das heute als Thema mitgebracht habe, war, ich hatte mich vor 2-3 Wochen mit jemandem getroffen, der so technische Dienstleistungen für Kinos macht. Und das Ganze speziell nicht für so die ganz großen Ketten, so wie die, mal ein bisschen Name-Dropping, UCI und Cinemax und so weiter, sondern für die Kinogilde. Das ist so ein Zusammenschluss praktisch aller Nicht-Ketten-Kinos. Und der hatte so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert und ein paar ganz interessante Details, die mir jedenfalls so nicht bewusst waren, erzählt. Der Aufhänger war digitales Kino. Was heißt digitales Kino? Viele Leute irgendwie kriegen das natürlich jetzt mit, okay, 3D-Technik, was nicht so diese großen Blockbuster wie Avatar jetzt, oder gibt es noch relevante 3D-Filme? Habt ihr was im Stegreif?
Müssten wir jetzt einen Ausflug machen in die 3D-Technik und aber wie man das am besten berechnet. Aber darum geht es ja irgendwie gar nicht, oder?
Schon diese großen Filme sind da auch Treiber. Ne? Das Ganze, also gerade diese 3D-Technik ist die Grundlage, halt digitales Kino. Und diese Filme Also wie zum Beispiel Avatar, was auch, ich habe ihn leider nicht gesehen in 3D, auch nicht in 2D, wo wirklich ein Evolutionstreiber ist für die Ausstattung dieser Kinos.
Aber das ging das nicht vorher schon los, dass irgendwie digital distributiert wurde?
Hier wird gerade drüber gefragt, ob das Klappern von Laptops eigentlich okay ist oder nicht. Ich meine, das ist eine Nerd-Sendung, man kann es auch nicht klappern, oder?
Hallo.
Entschuldigung, ich bin Spießer, okay.
Wenn wir dann eine Sendung machen, klappern die Zähne.
Ihr könnt ja irgendwie einen Low-Pass-Filter rüberlaufen lassen und dann sind die... Nee, andersrum, ein High-Pass-Filter.
Also egal. Wir kaufen uns einfach so aufrollbare Gummitastaturen.
Also sind wir alle in dem Alter, wir haben alle Büro geguckt, da wurde auch... In das Lied sogar eine Schreibmaschine
eingebaut. Es ist auch ganz sinnvoll, dass man so ein bisschen Atmo hat, ne? Diese Convenience
Atmo.
Sonst denkt man irgendwie, die reden nicht mehr.
Wie heißt das beim SIP? Das Komfortrauschen.
Komfortrauschen, genau. Das meinte ich.
Avatar war aber nicht, das war jetzt glaube ich nur, der hat viel Geld eingebracht, aber 3D-Kino ging schon länger los, seit einem Jahr vorher, ne?
Ja, klar, aber da war auf jeden Fall so der Angang, ey, das muss man eigentlich gesehen haben in 3D, weil sonst schockt der Film nicht, irgendwie sonst ist die Story wahrscheinlich ein bisschen flach.
Der Film schockt wirklich nicht ohne 3D. Hm?
Weil so eine langweilige Story habe ich schon lange nicht mehr gesehen.
Pocahontas war das doch, oder nicht?
Mhm. In Space.
Ja. Aber jede größere Produktion, die machen es jetzt halt alle irgendwie für die Kinos in 3D. Die wollen sich natürlich auch so ein bisschen vor dem fett aufgerüsteten Home-Cinema irgendwie positionieren. Dass der 3D-Effekt, den du zu Hause noch nicht hast, als Alleinstellungsmerkmal für die Kinobesucher auch gilt, ne? Dass ich dieses 3D-Erlebnis nur auf so einer riesen Leinwand habe und nicht irgendwie auf meinem kleinen Fernseher im Zuhause. Also die Ausgangslage ist so, dass wir etwa 4.500 Kinos haben in Deutschland, ganz reguläre Kinos. Sind jetzt keine Kinoseele gemeint, also, sondern Kinos, wo man reingehen kann. Und der gute Mensch sagte mir, dass nach dieser Digitalisierung irgendwie von diesen 4.500 wohl nur noch 3.500 Kinos übrig bleiben werden. Das hat halt verschiedene Gründe. Durch diesen Zwang, die Leute das erwarten, diese digitale Qualität und die 3D-Technologie, werden halt die kleineren Kinos immer mehr in den Zwang gezwungen, halt digital nachzurüsten. Und das ist halt mit enormen Kosten verbunden.
Jetzt, weil der Zuschauer das fordert oder weil die Verleiher das gar nicht mehr anders anbieten?
Das geht von beiden Seiten. Also der Zuschauer fordert das. Wie gesagt, so ein Film Avatar muss man dann in 3D gucken. Da gucke ich halt nicht mehr irgendwie in 2D. Und auch die Verleiher üben einen ganz enormen Druck aus auf die Kinos. Weil die Vervielfältigung einer so einer Kinorolle momentan auf analogem Material so roundabout ein Tausender pro Rolle kostet. Und bei einem digitalen Film wird eine Festplatte mit dem Kurier verschickt. Ja, und auf dieser Festplatte ist der Film. Die Festplatte kann recycelt werden danach. Wenn der Film irgendwie nicht mehr relevant ist, wird dann ein neuer Film draufgespielt. Da liegen die Produktionskosten im Schnitt bei 10 Euro nur noch. Das heißt, ganz erklärlicher Teil, diese 990 Euro, die dazwischen liegen, an Kosten für die Verlage fallen weg, um überhaupt das in die Seele zu bekommen. Ne? Und natürlich ist auch die Geschwindigkeit viel, viel, viel größer. So ein Rollout von so einem Film kriegt man natürlich viel schneller hin, als wenn man jetzt wochenlang diese Filme erstmal duplizieren muss auf Filmmaterial.
Das was Ganze für Datenmengen bedeutet, sind das so? Hm? Von was für Datenmengen reden wir hier so? Sind das, keine Ahnung, Terabyte?
Können wir eben kurz hochrechnen. Das sind
2K oder 4K-Filme.
Genau. Die normale Digitaltechnik momentan sind 2K, also 2 Megapixel. Kann man das so umrechnen?
Ja, ne? 2K horizontale Auflösung, glaube ich.
Ah ja, genau. Entspricht praktisch Full HD, ne? So 2000 so. Mal 1000 Pixel. So. Mit rechnet ihr noch mit 25 Vollbildern, glaube ich, oder 50 Vollbildern, 50 glaube ich, so, und das dann unkomprimiert, also sind natürlich irgendwie, habt ihr eure Taschenrechner?
Ja, ich habe meinen Taschenrechner, der sagt Wikipedia, dass der Feature-Length-Movie auf eine 300 GB Harddrive passt, bisher natürlich super, denn die Überlegung war, ob man das vielleicht einfach dann runterlädt vom Kino.
Das gibt's auch. Dafür braucht man aber natürlich eine entsprechend fette Line. Es gibt sogar auch, dass man sozusagen on-demand streamt den Film. Dafür reichen aber bei Weitem irgendwie in so einem, sag mal jetzt, weiß nicht, so Regensburg oder Stade oder irgendwie so in den ländlichen Gebieten einfach natürlich nicht die Leitung. Das heißt, es wird davon ausgegangen, dass Festplatten durch die Gegend per Kurier geschickt werden. Das ist wohl noch das Zuverlässigste. Es ist dann so, dass die Filme auf der Festplatte verschlüsselt sind mit einem symmetrischen Schlüssel. Für dieses eine Kino ist dann auch nur diese eine Festplatte. Der Projektor, der, wenn ich das jetzt mal so vergleichen darf, der Beamer, hat dann in dem Computersystem den Gegenschlüssel. Und nur dieses Kino kann halt auch diese Festplatte irgendwie benutzen und abspielen. Das heißt, wenn das Filmchen abgefangen werden würde oder so weiter, das bringt eigentlich in dem Sinne für den Abfangenden nichts. Ich hatte es eben gerade schon angesprochen, man braucht halt einen Beamer, Beamer-Technologie. Da ist man auch bei erklicklichen 100.000 Euro, was so ein Beamerchen kostet. Das ist halt natürlich nicht vergleichbar mit dem Gerät, das man zu Hause hat. Dazu, wenn man jetzt von null auf digital sozusagen geht, muss man natürlich noch einen Raum haben, wo man den reinstellt. Die Dinger erzeugen, also die Glühlampen, die da drin sind, eine extreme Hitze. Da brauchst du spezielle Klimatechnik. Die Leute wollen geschult werden.
Wahrscheinlich muss er auch die ganze Audioausrüstung dann erneuern.
Die ganze Audioausrüstung muss mindestens 5.1 Dolby sein. Dann brauchst du eine neue Leinwand, so eine herkömmliche, weißes Bettlaken reicht da nicht. Das muss so eine silberbeschichtete Leinwand sein, die sind extrem teuer, damit es halt auch die Prägnanz hat. Das Ganze muss sehr genau ausgemessen werden. Man ist so in etwa 3 Tage Umbaukosten irgendwie. Und wenn man jetzt alleine die Basiskosten, 100.000 Euro plus diese ganzen 3 Tage und die Klimatechnik und hin und her, da ist man schon sicherlich bei 150.000 bis 200.000 Euro, was so ein Aufrüsten eines Kinos da als kostet.
Und das ist schon 3D oder noch 2D?
Das ist dann gut. Wahrscheinlich beides. Also ein 3D-Kino kann auch 2D. Du brauchst halt ein Doppellinsensystem, was vorne raufgesteckt wird. Schlag mich jetzt nicht ganz genau. Vielleicht sind es dann irgendwie nochmal sozusagen Pluskosten. Aber die grundlegende Struktur, also die ganze Server und Klimatechnik, ob du nun 2D oder 3D brauchst, ist es eigentlich irrelevant. Man steckt dann halt die Festplatte an diesen zentralen, in diesem dezentralen System, den Kinoserver. Da wird der Film halt runtergeladen und dann kommt es halt zur Aufführung des Films. Wir hatten eben schon gesagt, dass so eine analoge Kopie 1.000 Euro kostet, die digitale 10 Euro. Da reingerechnet sind natürlich jetzt nicht diese Anschaffungskosten für das Kino. Und die ganzen Kinobetreiber sind dann halt natürlich am Rumjammern. Irgendwie toll, die Verleger haben jetzt auf einmal einen enormen Kostenvorteil, runtergekommen von 1.000 auf 10. Und wir müssen aber halt die digitalen Geräte anschaffen, um das überhaupt abspielen zu können. Und da ist man dann übereingekommen, dass man die Produktionskosten für die Festplattenfilme künstlich auf 600 Euro festlegt. Ja, das heißt, der Verlag gibt also als quasi Subvention dem Kinohaus dann 590 Euro sozusagen als Wiedergutmachungszahlung. Da muss man schon eine ganze Menge Spielfilme abspielen, wenn ihr das jetzt mal hochrechnen wollt, irgendwie 150.000 Euro reinpassen. Wie häufig passt da die 590 Euro rein? Ihr habt doch alle Taschenrechner hier.
Sag nochmal die Zahlen, was?
Also 150.000, sagen wir mal, ist die Anschaffungskosten und 590 Euro, also das heißt durch.
Du hast 255, ne?
255.000 Filme, oder?
255 Filme.
Dann ist es praktisch raus. Ja, das ist schon in so einem kleinen Kino auf jeden Fall sind das ein paar Jahre, die ich brauche. Ja, wenn man bei diesen Laufzeiten von so einem Film. Naja, auf jeden Fall hat auch nicht so ein kleines Kino das mal irgendwie so auf der Tasche. Das ist auf jeden Fall ein enormer Investitionshindernis, was sie da tragen müssen. Ja.
Kriegen dann als Bonus auch noch DRM drauf, wenn es schon mal digital ist?
Es ist komplett DRMisiert, das hatte ich gerade schon gesagt. Das ist ja verschlüsselt.
Auch so mit, wie du darfst diesen Film nur so und so oft zeigen, bevor du nachzahlst.
Die Geräte melden zurück, wie häufig das abgespielt wurde. Mhm. Dazu kriegt dann ja der Verlag sozusagen auch nochmal ein Abspiel-Fee. Die liefern zurück, was da für eine Werbung vorgelaufen ist. Die Werbung wird teilweise, jetzt durch das digitale Kino sind da halt diese ganzen Sachen möglich. Auch mit auf den Festplatten laufen die mit, die sind sozusagen auch getaggt, dass man auch zu dem Film die richtige Werbung mit einblendet. Mhm. Das ist Uhrzeiten gesteuert, nachmittags im Programm laufen andere Werbung als abends. Das ist alles irgendwie über die ganzen Metadaten, die mit zu so einem Film kommen und auch mit der Werbung mitkommen. Dann diese Abspielsysteme hochdynamisch. Also jede Vorstellung ist praktisch anders.
Wie viel oder wie wenig Einfluss hat dann der Kinobetreiber noch darauf?
Die sind im Endeffekt ja geknebelt. Dadurch, dass es dann halt die, also bei den großen Ketten ist es ja eh, denen ist es irrelevant, da steuert das ja eh die Konzernzentrale. Und bei diesen kleinen, wie gesagt, bei dieser Kinogilde, da wird das zentral erfasst. Und da war halt auch dieser Mensch, mit dem ich da gesprochen hatte, im Backend sozusagen tätig. Und ja, das macht zentral alles nur noch eine Abteilung und man ist praktisch nur noch so Abspielrelay. Ja. Mhm. Die Eigenverantwortung wird da dem Kinobetreiber entzogen.
Das heißt, diese famose Diashow-Werbung kann ich dann nicht mehr sehen, die man gerade sieht, so Kneipen um die Ecke, Schuhläden,
ja, mit PowerPoint vorgeschaltet.
Ja, das heißt, dass die Kneipe, die Klimperkiste, das ist grandios, oder? Ne? So in den UFA-Kino damals war die Klimperkiste. Die müssen sich nachher an Zentralvermarkter für Werbemedien irgendwie wenden, wenn sie im Hamburger Umfeld irgendwie gespielt werden wollen. Ja, also gerade diese ganze Vermarktung von Filmen, das geht immer alles abstrakter in größere Firmen rein.
Das kann dann entweder zu so einem Google AdSense für Kinowerbung führen, wo jeder für $2.50 mal ein, zwei Spots schalten kann, oder zu einer totalen Entdemokratisierung, wo nur die ganz Großen dann über ihre Lizenzierung da reinkommen.
Das ist eine der Folgen, also es wird sich zeigen.
Aber ist es nicht sowieso so, dass kleinere Kinos auch darauf angewiesen, auf Filme zu zeigen, also Independent-Filme oder vielleicht ganz alte Filme, die gar nicht digital da sind? Weil das, na, wenn das dann ums Digitale geht, dann sind das doch irgendwie die aktuellen Filme. Mhm. Und da hat man ja, müsste man ja praktisch, wenn man umschalten will, als kleiner Kinobetreiber, dann müssen wir ja beides haben. Also Vinyl und CD.
Ja, genau. Und da reicht dann teilweise also der Platz gar nicht aus. So ein Beamer, wie klein man sich den vorstellt, aber der hat halt Großfamilien-Kühlschrankgröße. Ja? Und du hast natürlich in so einem kleinen Kino jetzt auch nicht unendlich viel Platz, da unendlich viel Technik hinzustellen. Es wird dann halt von der Verlagsseite auch das Ganze gepusht, weil da ja die Kosteneinsparung passiert, dass sie dann teilweise diese Filme auch gar nicht mehr auf analog rausbringen. Und so ein kleines Kino hat jetzt auch nicht gerade die großen Budgets, dass sie einen entsprechend riesigen Fundus von Rollen überhaupt vorhalten können. Und dieses ganze Ausleihen wird halt von den Verlagen ziemlich runtergedrückt und ein Beispiel war, was genannt wurde, zum Beispiel Regensburg. Da gibt es dann so ein Digi-Kino und zwei kleine. Und die kleinen kriegen teilweise gar keine Filme mehr. Die werden richtig runtergedrückt, weil die Kohle halt mit den großen Filmen passiert. Und dieses ganze Independent-Zeugs hat es einfach tierisch schwer, weil auf der einen Seite wollen die Kinos ja irgendwie auch Kohle machen. Und die werden sich ihre Nische suchen müssen. Ob die noch so einfach irgendwie zu finden ist nachher, weiß ich nicht. Also es ist auf jeden Fall auch wiederum eine der negativen Folgen, dass diese Kinos, die ein paar Filme machen, damit die Kasse stimmt, und ein paar Filme für einen Anspruch, damit das Karma gut ist oder irgendwie.
Ja, also es gab ja irgendwie immer so eine Zweitverwertungskette, irgendwie die Kinos, die aktuellen Filme zeigen, und Kinos, Programmkinos, die das dann irgendwie einen Monat später oder so zeigen und dann nur noch zu einem Bruchteil des Preises. Okay, das hat sich ein bisschen gewandelt, aber wie sollte dann der Übergang für solche Programmkinos sein? Weil wenn sie teilnehmen wollen, dann können sie praktisch, weil die Problematik da ist, wenn man beides anbieten will, reicht der Platz vielleicht einfach nicht für beide Projektoren aus, es sei denn, man hat zwei Säle oder so. Und wenn man wechselt auf digital, dann ist man voll in der Problematik drin, dann ist die DVD schon rausgekommen.
Ja, schon längst.
Oder die Leute haben es irgendwie im Netz geguckt und dann stirbt das Programmkino eher praktisch.
Das ist auch mein Schluss. Ob das so passieren wird, wird sich zeigen in den nächsten Jahren. Also intern, wie gesagt, wir gehen hier davon aus, dass ein Viertel aller Kinos zumacht. Ja, gerade natürlich im ländlichen Bereich werden die Dinger zumachen. Und die Digitalisierung und wie leicht man einen Film aus dem Netz ziehen kann, tut da auch seinen erträglichen Teil dazu. Ne? Dass diese Programmkinos eigentlich gar nicht mehr notwendig sind. Wenn du irgendeinen uralten Monty Python-Film gucken willst, kannst du ihn dir laden. Ich meine, früher musstest du darauf warten, dass es irgendwie im ARD oder ZDF liegt.
Aber dieses Schließen der Kinos, bezieht sich das jetzt auf Programmkinos oder auf sozusagen, wenn man diese klassische 0815 Hollywood-Kino?
Weil ich denke, bei diesen 4.500 sind sowohl als auch drin. Und ich kann das jetzt leider nicht so auseinanderklamüsern. Hm. Aber
weil ich glaube nicht, dass das, also das ist sozusagen, ich finde, das sind zwei Parallele, also jemals hier in Hamburg sind es zwei parallele Kinospiele.
Ja, wir
also
haben
es
aber
ist
auch
nicht so, dass die Programmkinos eigentlich das spielen, was in den anderen Kinos läuft, sondern dass die schon zwei verschiedene Zielmärkte bedienen.
Mhm. Aber ich wiederhole nochmal, die Verlage zwingen die halt dazu, weil sie dann irgendwann sagen, so bei uns gibt es keine analogen Rollen mehr, wir sind komplett digital und das ist uns alles viel zu aufwendig. Und egal wie viele uns gibt, wir geben es die einfach nicht mehr. Die sind da einfach in der Schlüsselrolle. Ne?
Ist das eigentlich eine Möglichkeit für Independent-Filmmacher, dass die ihre Filme halt einfach auf eine Platte spielen und die Kinos direkt gehen können? Dass sie nicht über den Verlag gehen müssen und teure Filmrollen herstellen?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Beamer nur das zulässt, was irgendwie durch den Verlag irgendwie autorisiert wurde. Da kannst du nicht irgendwie
also
den Rip davon rauf reinstellen. Ne? Müsstest du dir vielleicht dann irgendwie das ganze System nachbauen, ohne das entsprechende. Was ich noch kurz erwähnen wollte, die Beamer-Technologie, die Glühbirne, ne? Das kennt man ja auch von zu Hause, die Brenndauer, die so eine Glühbirne hat, weil die ein extrem helles Licht bieten. Das sind irgendwie diese Bogenlichtlampen. Okay.
Kohlestift ist das doch, ne?
Kohlestiftchen?
Lichtbogen.
Das sind kleine Graphitstifte, ne? Das sind diese Bleistifte. Nein, diese Lampen sind natürlich auch nur passend für den...
Hör mal da auf zu rascheln, das gibt's doch gar nicht.
Die Salzletten, die sind auch super, ja.
Also wo wir jetzt sowieso kurz off topic sind,
reich mal kurz rüber.
Aber nicht in die Technik, ja?
Diesmal gibt's noch Gummibären, die quietschen nicht so.
Die quietschen im Mund.
Es gibt auch andere Süßigkeiten, wollte ich... So eine Beamerlampe.
Ja.
Zu Hause zahlst du ja schon mal so 100, 200 Euro für so eine durchgeludelte Lampe. Hier ist man bei lustigen 2500 Euro pro Lampe. Und so eine Lampe hält 900 Stunden. 900 Betriebsstunden. Ja? Mit Werbung und allem drum und dran sind das sozusagen 30 Filme. Und dann kannst du die wegschmeißen. Ja. Natürlich gibt es diese Beamer-Lampen auch nur bei deinem Beamer-Hersteller. Das ist nichts, was du irgendwie so im Baumarkt kaufst. Und wenn man das alles zusammenrechnet, wird sich das einfach keiner mehr leisten können, für eine Person das Ding anzumachen, das Kino. Weil es
man möchte jetzt nicht mit dem Mafia-Wort durch die Gegend werfen hier, aber es klingt schon so ein bisschen nach mafiösen Strukturen.
Aber ist das Risiko Sache nicht eher, dass ich Filme nur noch an einem bestimmten Tag gucken kann und dann wird sofort der Film gewechselt? Weil wenn ich für jeden Filmwechsel 600 Euro kriege für die Festplatte, spiele ich den nur einmal, hole mir für die zweite Vorstellung gleich einen neuen Film, kann ich auch für eine Person vorab spielen. Das ist doch super.
Ja, das machst du dann wahrscheinlich einen Monat, bis sie auf deine Abrechnung gucken und dann sagen sie, oh, wir haben wenig Filme gerade. Tut mir leid, Herr Nerd. Ihr Kino ist
na gut, das ist
nicht mehr in unserer Liste.
Kannst du wenigstens eine Zeit lang machen. Dann kannst du doch irgendwie, lass uns ein Programmkino schnell aufmachen. Das finde ich, kann man sagen, das ist doch super. Wenn ich für jeden Film 600 Euro kriege, dass ich maximal zweimal laufe, suche ich mir sofort den nächsten Film, bis das auffällt. Herrlich.
Geil, da musst du ja nur 1000 Filme spielen, dann hast du den Beamer schon wieder
drauf. Ja.
Du hast mir letztens schon so eine Geschichte erzählt, dass man bei eBay sich selber überbietet und dann irgendwie total viel Geld macht. Ich glaube das nicht, dass das
so ist. Oder anders ausgedrückt, ist echt gut, dass du ein Techniker bist.
Nur jeden Tag mehrere Filme, herrlich.
Aber wo wir gerade schon beim Projektor waren und bei diesen tollen Dias von den Kneipen drumherum, ist euch mal aufgefallen, dass bei dem guten alten analogen Kino die Auflösungen teilweise irgendwie vorher irgendwie mal viel schlimmer waren? Wie sind denn jetzt die Auflösungen beim digitalen Kino?
Also die normale Technik ist 2K, also man sagt irgendwie 2048 Pixel mal 1024 Pixel.
Das ist ja total wenig. Das ist
krass, oder?
Das bringt mein Laptop.
Ja, genau. Das kann dein Handy.
Aber dann wird er nochmal rübergeblurrt. Also man sieht die Pixel nicht. Die Pixel sieht man nur, das habe ich auch so, was ist denn das für eine Auflösung? Das ist ja Pipifax. Die sieht man nur, wenn du wirklich direkt vor der Leinwand stehst. In der ersten Reihe siehst du die schon nicht mehr. Dein Auge glättet das weg.
Laut Messung, also die allwissende Müllhalde, ne? Wikipedia sagt, laut Messung unabhängiger Institute kommt hiervon nach zahlreichen Zwischenschritten um Kopiervorgängen in den deutschen Kinos noch eine Auflösung von durchschnittlich knapp 1000 Zeilen an. Also schlechter als das analoge nicht. Besser meine ich, ist es auch nicht.
Hm. Nur es ist halt analog und kein Pixel. Hm. Ja, okay.
Naja, aber es ist halt fast voll. Ich glaube, wir kriegen alle Quadrataugen.
Der nächste Schritt ist die sogenannte 4K-Auflösung. Das heißt dann also 4000 mal 2000 Pixel. Was eine Vervierfachung. entspricht, der Auflösung. Und dazu ist neue Beamer-Technologie, neue Lampentechnologie, neue Servertechnologie notwendig. Ja, also dieser Schritt steht den großen Kinos schon wieder gerade bevor. Es wird alles noch hochauflösender, dann wird wahrscheinlich der nächste Schritt irgendwann 8K sein und so weiter und so weiter. Aber jeweils immer neue Beamer, Server, Lampen, alles neu.
Und Live-Updates.
Live-Updates. Oh. Das ist einer der eigentlichen Vorteile, die ich sehe. Also, dass man passend, meinetwegen, wenn ich jetzt Werbekunde wäre, ja, ich habe meinetwegen morgen eine Fernsehsendung, ich habe vielleicht ein Event zum Vatertag, ich will irgendwie speziell für fürs Abendprogramm was schalten, was irgendwie tagesaktuelles mitbringt, dann kann ich natürlich auf einmal irgendwie ganz anders denken in der Werbung. Vorher musstest du halt irgendwelche Filmrollen kopieren, bis sie im Markt kamen, ist die Werbung vielleicht schon wieder outdated. Das durch die digitale Schnelligkeit bieten sich dann natürlich andere Möglichkeiten. Also solche kleinen Filme, die lassen sich dann halt ja auch per Netzwerk übertragen und in die Systeme reinspielen. Und so denken die dann halt auch drüber nach, die Kinobetreiber halt das Vorprogramm tagesaktueller zu machen mit Wetterhinweisen. So irgendwie wird das Wetter, wenn du aus dem Kino rausgehst, mit Nachrichten, mit
dafür habe ich doch mein Smartphone.
Das darfst du doch nicht betreiben im Kino. Das sagen die doch immer am Anfang.
Ja, aber sobald ich draußen bin, kann ich es betreiben. Mhm.
Aber das ist halt der eine Vorteil.
Eher nicht ins Kino, um Werbung zu schauen, mal ganz ehrlich.
Das kann ich aber nicht verbessern.
Habe ich den Menschen auch gesagt, wer geht denn eigentlich irgendwie? Nein, es gehört wohl zum Kult dazu. Da stehen die Leute drauf. Okay, naja.
Ja, aber das wird ja zum Beispiel dann problematisch, weil dann sehe ich einen Werbefilm, dann wenn das ein Kult sein soll. Und dann sage ich, Mensch, hier geh mal in den Film, geile Werbung.
Und weg ist der morgen, ist der nicht mehr.
Kriegst du was ganz anderes angeboten.
Ja, den permanent URL kriegst du nicht mitgeliefert da. Tut mir leid.
Es kann ja sein, dass es die Leute reizt. Also ich finde die Werbung nicht gerade das Spannendste im Kino.
Die sollen die Werbung einfach gleich in die 3D-Brille
einblenden,
die
ist ja,
persönliche Werbung kriegen.
Auch dazu muss ich gleich noch was sagen, zu der persönlichen Werbung. Das ist ja halt deren Idee, dass sie die Werbung oder den Vorfilmblock halt mit aktuellen Sachen auffrischen, dass es nicht mehr in den Köpfen als reine Werbebestrahlung entsteht, sondern, okay, dann habe ich vielleicht noch einen Informationsgewinn hier, weil da aktuelle Nachrichten laufen, weil das Wetter da läuft, weil mal wegen der Börsenkurs da reinspielt.
Während der Film läuft.
Nein, während der Vorfilm läuft.
Ja, ganz ehrlich, wer sagt das jetzt? Sagt das die Werbeindustrie oder sagen das die Programmkinos?
Das sagt dieser Mensch.
Ja, der vertritt mit die Werbeindustrie oder Programmkinos?
Der ist im technischen Backend von dieser Kinogilde.
Okay, aber der betreibt keine Kinos. Also für mich hört sich das mehr so an, als ob da irgendeine Industriekonsortium versucht.
Seine Idee ist natürlich irgendwie gerade dieses Digitale die auch in Kinos zu bringen. Genau.
Ja, okay.
Und das ist natürlich einer der Verkaufsvorteile, die man dann dem Kinobetreiber ja das Ganze schmackhaft machen
muss. Bestechend.
Da ist voll aktueller Content und da kannst du gucken, ja, ist nicht nur Werbung.
Können wir das Internet ja wieder abschalten?
Hier ganz Kino, von der aktuelle Content und so und digitale Schnelligkeit, wie archiviere ich denn sowas, wenn ich da so 4K-Filme habe, ein paar Gigabyte, ein paar hundert Gigabyte, auf was speichere ich die denn für 100 Jahre? Also Filmrollen werden irgendwo eingelagert?
Also die Filme werden, wenn sie abgestrahlt sind, gelöscht.
Geht alles
in AKV. Du musst doch so ein Archiv
für Filme. Also du hast in den Filmen auch Time to Lives. Also du kannst die nicht ewig spielen, die laufen irgendwann aus. Du hast sozusagen die Lizenz, den 30 Mal, 40 Mal zu zeigen und danach ist der eh nicht mehr abspielbar. Das ist komplett DRM-isiert, das Ganze.
Und außer die Master, das ist irgendwie das Studio sagt, ich will ja jetzt in 7 Jahren nochmal eine DVD Special Edition
Release. Das liegt dann ja alles bei den Verlagen im Schrank. Okay. Das sind dann die Festplatten, die dann vor sich hin rotten. Ja, ob das noch irgendwie zur Sicherheit auf Film kopiert wird vom Deutschen Filmarchiv, keine Ahnung. Aber noch eine Sache mit dem DRM. Es ist so, dass im Kinofilm das, was du siehst, Watermarks drin sind. Und nicht nur Watermarks, wie man sich die vorstellt, okay, das ist jetzt abgefilmt oder so, das ist jetzt keine Originalkopie, sondern es sind Live-Watermarks. Die Festplatten-ID steckt da drin, die Beamer-ID, der Zeitpunkt, wann das gerade abgestrahlt wird. Das heißt, wenn du jetzt eine analoge Kopie mit deinem Camcorder mit deinem Handy machst im Kino.
Darf man nicht,
aber sagen wir mal, das geht ja genau darum, das zu unterdrücken. Wird das im Film mit transportiert und es ist nachvollziehbar, in welchem Kino zu welcher Uhrzeit das passierte. Und dann ist natürlich so eine Videoüberwachung irgendwie naheliegend von einem Kinosaal. Dann kann ich ganz genau finden, irgendwie wer da das rote Lämpchen in der dritten Reihe hatte. Ja. Also es ist schon,
ich meine, ja, das steckt drin. Das steckt da drin, aber man weiß ja, dass Filme von Oscar-Junioren ins Internet gestellt werden.
Auch die Dinger werden ja speziell nur noch gewatermarkt. Ne?
Ja, aber
jeder kriegt, glaube ich, auch da seine eigene Kopie von dem...
Es geht um Fame.
Fame, ja genau, das ist mein Rap. Ich kann es beweisen.
Ja. Also ich würde sagen, es wundert mich nicht, dass sie da solche, gerade wenn es digital
umgestellt wird, dass sie da Mord und reinmachen. Die machen es auch. Also nicht die Frage, ob, sondern es wird gemacht.
Spannender wird ja sein, sind da auch kleine versteckte Botschaften.
So irgendwie das Trink eine Frame. Pepsi.
Cola, jetzt.
Genau.
Was war das?
Pepsi.
Ja, das war es eigentlich auch schon, so der große Rundumschlag.
Ja, aber was hältst du denn jetzt davon?
Ich war seit Jahren nicht mehr im Kino.
Mensch, dann hast du alle Werbung verpasst.
Geht sterben. Nein, das will ich nicht sagen. Schlimm ist es wirklich für die kleinen Programmkinos.
Ja, dann frage ich mal in die Runde, weil das finde ich jetzt schon interessant. Also ich gehe ins Kino, weil ich den Film sehen will. Und dieses ganze Geplänker davor ist mir relativ egal. Und ich muss auch im Kino nicht wissen, wie das Wetter ist. Und ich muss keine Börsenkurse und ich muss auch keine Ahnung. Ich finde, dafür haben wir andere Medien und andere Geräte, mit denen ich das sehen kann, dass ich da überhaupt keinen Markt sehe.
Ich war, glaube ich, im letzten Jahr
das hört sich für mich wirklich wie Wochenschau an, als es sonst nichts gab. Weißt du, das, da hat es Sinn gemacht, weil die Leute hatten nur einen Volksempfänger. Und dann wollten sie mal bewegte Bilder sehen. Und das war die einzige Chance, das zu sehen, ist im Kino. Aber ich glaube, das finde ich heute, ist überhaupt total überholt.
Ja, ich war im letzten Jahr, glaube ich, einmal im Kino. Das war natürlich gerade Avatar in 3D. Und extra ins Sony Sinister Center Berlin. Und ich habe mich eigentlich mehr darüber geärgert als sonst was, weil die Preise horrend hoch, es interessiert keinen mehr, es ist halt ein sehr seelenloses Kino auch, durch die schiere Größe und Kettigkeit.
Gut, aber da haben wir ja Programmkino. Also ich gehe schon häufiger ins Kino, ich gehe gerne ins Kino, weil ich einfach, ich mag schon den Flair da zusammenzusetzen.
Wie Sven eben sagte, das kann ich mir im Internet anschauen, wenn ich das will. Hm. Sogar teilweise legal.
Ja. Ja, das ist so diese Durchkommerzialisierung oder wie man das nennen will. Also dass das natürlich eine Gewinnabsicht verfolgt, so ein Kino, das ist ja klar. Aber also auch der Gedanke, beim Filme gucken gefilmt zu werden, nur weil man mir latent unterstellt, ich könnte den Film abfilmen. Ganz schön viel Film in so einem Platz.
Also, wer filmt hier wen?
Das ist schon irgendwo auf einem gewissen Level deromantisierend. Also auch gerade, wenn ich jetzt an mein erstes Date im Kino denke und so. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Also gerade da, die ersten Multiplex-Kinos, die waren schon irgendwie steril. Und jetzt wird das alles noch konsumoptimiert. So, ich darf da also 10 Euro, wahrscheinlich gibt es irgendwann Automaten mit automatischen Schleusen oder so ein Quatsch. Das irgendwie macht das keinen Spaß mehr. Mhm. Punkt, so.
Ich fand ja ganz schön, dass man in diesen 3D-Kinos auf dem Kirmes, also Dom, immer, wenn man so überwältigt wurde von der 3D-Macht, immer so nach hinten gestolpert ist, na, weil man dachte so, das geht aber tief runter oder hoch. Ja, und das war total schön, weil man Kontakt mit anderen Menschen gefunden hat, die man überhaupt gar nicht kannte.
Es ist jetzt schon das zweite Mal. Du suchst Kontakt über WLAN, du suchst Kontakt in 3D-Kino.
Nee, bei WLAN habe ich nur andere Router gesucht.
Versuch mal diese Social Networks.
Aber du suchst immer. Immerzu bist du am Suchen.
Ja.
Eine Idee, wie man dieses Film irgendwie der Leute, was da jetzt gerade im Kino irgendwie illegal passiert, natürlich dann noch perfektionieren könnte. Das ist jetzt ein Vorschlag. Ne? Wenn ich an der Kasse stehe und meine Karte kaufe für Reihe 5, Reihe F, Platz 5 bis 7, dann können die ja mich eigentlich gleich mal mit fotografieren, oder? Weil dann können sie ja nachher irgendwie tracken, wer denn da in Reihe 5 Platz.
Ja, am besten registrierst du dann ja vorher per Internet und buchst schon mal die Plätze oder zahlst mit der C-Karte.
Darf ich dir mit dem Laser mal die Kamera blenden, während ich gucke, weil die mich weil ich es unangenehm finde?
Also, du hast vollkommen recht, mit dem Internet, man ist eigentlich auf Platz genau trackbar schon, ne? Ja. Ohne dass man sich jetzt eigentlich ausweisen müsste.
Also Aufforderung zum zivilen Ungehorsam,
Platzkarten. Bar zahlen und
tauschen. Ja, Platzkarten tauschen.
Und eine Sturmmaske beim Kinokassenkauf.
Lass uns Plakate machen mit roter Faust.
Aber das muss doch eigentlich angekündigt werden, oder nicht? Also wenn man gefilmt wird, muss das doch, oder ist es, weil das ein privater Raum ist? Nee, das muss. Ich frage mich gerade.
Vielleicht dürfen nicht so ein kleines Schild am Eingang, dieser Raum wird Video überwacht.
Okay. Ja.
Und die Kamera.
Das heißt, man könnte sozusagen als Konsument sagen, dass man solche Kinos nicht mehr betreten möchte.
Na gut, dann hast du halt keine Kinos mehr, die du betreten kannst.
Nur ich denke schon, dass unser Programm, also nicht jedes Programm Kino filmt.
Nee, klar,
Programm Kino. Also das muss immer. Wenn ihr Programm Kinobetreiber seid, ruft mal ruhig an. Das würde uns jetzt interessieren.
Hm. Aber, jetzt kommt's.
Ja.
Das kann ja alles nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Content scheiße ist.
Flache Story ist flache Story auch.
Ja gut, aber ich finde, da müssen wir jetzt echt unterscheiden zwischen Programmkinos und diese ganzen Kinoketten. Weil ich fahre jetzt in vielen Filmen in Programmkinos, die waren echt gut.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, also toll,
wir die Kinos sind
nicht, aber du hast ja voll Bock auf Programmkinos.
Ich habe Bock auf gute Filme, ich gehe gerne ins Kino.
Das stimmt. Also ich bin zum Beispiel, darf ich ja gar nicht sagen, aber es gibt so kleinere Kinos, gerade an Stadtrennen, praktisch so, das ist so Klientel-Arte-Gucker. So. Ich finde es immer wieder überraschend, wie gut einige Filme dann trotzdem sein können.
Da laufen auch den ganzen Tag so Programmankündigungen.
Ja. Ja, das waren meine Ausführungen dazu. Tut mir leid.
Oh. Vergeben.
Nun, ja. Mir hast du die Laune versaut für heute.
Also ich gehöre auch nicht mehr ins Kino.
Ja.
Was? Kino ist an sich super. Aber da immer erst hingehen.
Wohnt mitten in der Stadt.
Ja. Also ich weiß nicht, digitales Kino, vor allen Dingen, wenn man die ganzen Probleme, die wir jetzt aus der IT schon kennen, beim Kino dann nochmal nachgemacht sieht. Ich meine, dann verschicken die halt irgendwie verschlüsselte Festplatten und dann muss ja nur ein Bit umkippen und dann ist der ganze Film im Dutt, dann kriegen sie den nicht mehr entschlüsselt. Nee. Und was?
Das werden schon Verfahren sein wahrscheinlich, die selbst korrigierend sind.
Ach, selbst korrigiert.
Nee, es gibt Verschlüsselungsverfahren, die sind ja nicht. Das kommt, wie du die nachher, wie du die kettest.
Bist
und dann kannst du den nächsten Block wieder sauber entschlüsseln, egal wie
bist du.
Wie ist das denn eigentlich verschlüsselt?
Bist du so ein Berater von digitalen Kinos?
Das ist einfach verschiedene Kryptoverfahren, was du erreichen willst. Ich denke mal, dass das nicht. Du willst, bei Filmen willst du ja im Gegensatz zu anderen Sachen, wenn du einen Vertrag hast willst oder wenn du willst, dass es dann sofort, wenn irgendwas falsch ist, soll alles falsch sein, weil du es erkennen willst. Benutzt du bestimmte Verfahren, wenn du sagst, es soll selbst korrigieren sein, also es soll nur ein Block falsch sein, der nächste soll wieder richtig sein, das kann man alles machen.
Also das AMS zum Beispiel ist Triple DES und es wird erst kurz vom Abspielen
Triple DES, dann ja, ist es ja auch nicht schwer, wieder ins Internet zu stellen mit Triple DES.
Aber Phil Zimmermann
fragt. Ja, aber nicht.
Welche Dateigröße hat der dir eigentlich jetzt eben ausgerechnet?
300 GB wird in der Altesten Müllhalle angegeben.
Ich habe 70 GB gelesen für einen HD-Film.
Da ja, ist deine Platte auch ausgestiegen, ne?
Ja. Deswegen musste ich eine neue Platte kaufen.
Bei maximaler Bitrate heißt es 300 Gig reichen.
Aber maximale, das kann natürlich sein.
Macht
aber
natürlich
keine. Haben wir in Hamburg ein 4K-Kino?
Nee, das war bei 2K maximale Bitrate.
Habt ihr in Berlin 4K-Kino? Du warst ja nicht im Kino.
Aber maximale Bitrate macht ja keiner. Wenn man noch was sparen kann, irgendwie die 20-Gig-Platte von vor 10 Jahren noch wiederverwenden, hey, dann wird das runterkomprimiert.
Nein. Aber HD Plus ist ja auch keine Alternative.
Ganz schlimm, nee. Ganz schlimm. Ja.
Da kann man auch noch zum Boykott aufrufen.
Ja.
Tja.
Euer Mitarbeiter in der Blaskarte. Nein. Wenn du darfst HD Plus da weitergucken.
Oh, danke schön.
So, die Sendung neigt sich langsam zu Ende.
Kessel Buntes.
Ja, der Kessel Buntes kommt aber. Warte, wir machen kurz Musik.
If you don't mind.
Das
so.
Muss reichen.
Das ist super. Perfekt.
Das war mal effizient.
Pointiert.
Wie
läuft das jetzt?
Ja, ne? Kessel Buntes, bitte sehr.
Die Piratenpartei findet sich neu. Nee.
Das ist so süß.
Und 3D-Printing ist total niedlich.
Okay, eins nach dem anderen. Dann machen erzähl erstmal was über die. Erzähl was über 3D-Printen.
3D-Printing ist ja sowieso ganz schön cool, weil man halt seine Drucker jetzt fast schon zu Hause stehen haben kann, die eben nicht nur so einen Papierbund machen, sondern wirklich Formen drucken in 3D, die man irgendwo runterlädt und dann sofort auf seinem Schreibtisch stehen hat. Und jetzt gerade aktuell ist es mir wieder geworden, weil bei Iron Man 2, der gerade in den großen Kinos läuft, den ich übrigens auch im Kino gesehen habe.
Ist das 3D? Iron Man 2D.
2-3D. Ich weiß es nicht, ich habe 2D gesehen. War sehr lustig. Aber jedenfalls wurden die Kostüme in diesem Film wurden größtenteils per 3D-Drucker gefertigt. Da saßen also ein paar Grafiker an ihren CAD-Programmen und haben gesagt, das wäre doch auch noch cool. Klick, klick und dann dauert es so 1 bis 4 Stunden, dann ist das Ding fertig.
Aber taugt das denn so im Nahkampf?
Ja, sie waren sogar sehr froh darüber, dass es jetzt halt gedrucktes Plastik war und nicht irgendwie schrecklich gefeiltes oder gegossenes, klobiges Zeug, wie im ersten Film, wo sich alle Actors beschwert haben.
Entschuldigung, ja, das ist so 3D-Drucker.
Unpraktisch. Ja, 3D-Drucker, genau. Dann wurden diese Kostüme halt hergestellt.
Ich finde ja bei 3D-Drucker vor allen Dingen wirklich spannend die Zukunftsvision, die man sich daraus erstellen kann. Ne, wenn du einfach sagst, dass das Produzieren von Gegenständen nicht mehr in Firmenhänden ist, sondern in Bürgerhänden. Und dass daraus natürlich auch sozusagen die Herstellungsschablonen dann plötzlich wieder ganz interessant werden, dass sie frei verteilt wird.
Ja, das Geile daran ist ja, es gibt ja 3D-Drucker zum selber bauen, so den MakerBot und so. Die haben von der Qualität, sind die gerade mal für Prototyping wirklich halbwegs brauchbar. Und diese Profi-Dinger, die fangen jetzt genauso an wie die Tintenschale, die man so kennt. Also du kaufst den Drucker für relativ wenig Geld und zahlst dann halt für proprietäre Materiepatronen quasi horrende Summen. Also,
Genau, aber da tut sich ja gerade auch in diesem Do-it-yourself-Bereich noch viel. Also ich rede jetzt wirklich auch nicht von 2 Jahren, sondern von einer langfristigen Perspektive, dass sozusagen, dass die Produktions, also was unser seit 100 Jahren besteht sozusagen, ist eigentlich das Geldverdienen aus Produzieren von Waren und diese Waren zu verkaufen. Und wenn du die Produktionsstätten verlagerst, sozusagen, dass jeder sich selbst das produzieren kann, ist das, finde ich, eine sehr spannende Zukunftsidee, was daraus werden kann, weil das auch ganze Märkte wieder ganz zusammenbrechen lässt und ganz neue entstehen lässt. Ne?
Ja, die Profidrucker sind interessanterweise schon jetzt so weit, dass sie fürs Manufacturing benutzt werden können. Also das war bis vor kurzem noch so, dass man für Prototypen halt so einen 3D-Drucker hergenommen hat und dann hieß es halt doch, ja, schick das Modell nach China und mach das per Gusseisen oder so. Aber jetzt kann man halt wirklich schon die für Manufacturing Runs benutzen.
Wenn man dann zum Beispiel auch überlegst, dass du die Produktion, also das, was du dir produzierst, wenn du diese wiederverwenden kannst, ne, das Material, was weiß ich, machst du jeden Monat neue Kinderschuhe, weil die Kinder wachsen und die Schuhe passen nicht mehr. Also das, ich finde, das stecken eine Menge interessante Sachen drin. Das finde ich sehr spannend. Und ich finde, das ist ja gerade sehr am Anfang.
Die sehen
ja
dann einfach so aus wie die Ikea-Schuhe, oder wie?
Ja, da wird sich natürlich auch ein Markt entwickeln. Also entweder zahlst du Geld, aber es werden bestimmt auch Leute frei dann einfach Schnittmuster entwickeln. So wie Schnittmuster jetzt, die sagen, hier, wenn das ist ein guter Schuh, hat sich bewährt, drucken die aus.
Ist auf jeden Fall gerade sehr spannend und da kann halt jeder auch jetzt mitmachen für wenig Geld. Schon so ein MakerBot kann man sich in Einzelteilen kaufen, zusammenlöten. Das kostet ein paar hundert Euro.
Und das Verbrauchsmaterial? Das ist so ein, also nochmal so kurz als Einleitung, wenn ich das richtig verstanden habe, das ist ein Pulver, was praktisch in dünnen Schichten nach und nach aufgetragen wird, aushärtet. Und wenn ich dann den Rest wegpuste, dann habe ich ein 3D-Modell.
Ja, gibt es verschiedene.
So, MakerBot hat so halt so einen
Plastikfaden. Gibt es auch als
Tropfen oder du hast so Tropfenform.
Und gibt auch so Harz, so dass per Laser ausgehärtet wird. Genau, und so
ein Bad, wo dann irgendwie so eine Plattform rausfährt.
Also gibt es verschiedene. Bei den Profi-Dingern sind sie halt teuer und bei den quasi Home-MakerBot-Teilen zahlt es halt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was so eine Patrone kostet. Ist relativ günstig, aber es ist halt so ein Plastikfaden-Filament. Es sieht entsprechend auch nicht so toll aus, aber es ist halt cool, sowas zu Hause zu haben.
Und irgendwann sind die Geräte so akkurat, dass ich mir damit einen 3D-Drucker drucken kann.
Den RapRap gibt es ja schon, der macht das. Der RapRap war die Basis für den MakerBot und der RapRap kann sich selbst reproduzieren, wenn man die Materialien anliefert.
Hammer.
Das ist die fucking Future.
Piraten.
Piraten, ja. Produktpiraterie.
Ja, das auch ganz anders aussehen. Muss einfach mal sein.
Ja, Produktpiraterie, Piratenpartei.
Man braucht ja irgendwie dann nur 30, 40 Zyklen und man hat die Welt vollgestellt damit. Weil die sich, wenn die sich alle einmal, zweimal reproduzieren und die Reproduzierten sich reproduzieren, dann ist man ja, glaube ich, so recht schnell bei so einer Fakultät.
Exponentielles
Ding. Das ist, glaube ich, die gleiche Rechnung, um den Kreis zu Anfang der Sendung zu machen, was wir zwischendrin hatten mit diesen Verklagen von Urheberrechtsbesitzern und die Dimension abzuschätzen, wie viel, wenn du ein Musikstück ins Internet stellst, wie viel Schaden du damit angerichtet hast. Ist ja eine gleiche Rechnung. Ich weiß nicht, ob du das mal mitbekommen, das war ja eine ganz interessante. Die haben ja so ein bestimmtes Modell, die sagen, wenn du das ins Internet stellst, dann lädt sich das in der Stunde 4 Leute runter, die 4 Leute, die sind wieder 4 Leute, die das automatisch anbieten.
Und auf einmal haben
das Interessante ist, die haben in ihren Modellen immer irgendwie so nach 7 Stunden abgebrochen. Und dann haben sie gesagt, das 100.000. Und dann hat auch irgend so ein Professor von der Universität mal einfach weitergerechnet.
Nach 10 Stunden wären das, jeder hätte
und das Interessante war, das dauerte nämlich nach deren Rechnung, also so wie deren Modell war, wie sie also gesagt haben, wie sich das im Internet verteilt, hätte es nicht 24 Stunden gedauert, da hätte jeder Mensch auf der Welt dieses Produkt haben müssen, laut ihrer Rechnung, wenn das so funktioniert. Das heißt, also wenn irgendeiner das Lied 24 Stunden im Internet gestellt hätte, hätte schon jeder einmal besessen, also einmal runtergeladen.
Ja, Reiskörner, Schachbrett.
Aber wie lange braucht denn der MakerBot, um sich zu reproduzieren?
Ja, das geht ja auch schneller. Der macht erstmal ein, dann sind sie zu zweit, dann können sie 4 machen.
Ja, genau. Aber jetzt müssen wir halt einfach das Zeitdelay wissen und dann irgendwie haben wir noch eine Woche oder jetzt 2 Wochen.
Ich glaube, der braucht nur ein paar Stunden.
Ja, wir können
aber du musst natürlich Materialien anliefern. So lange sind Menschen noch nötig. Aber wenn die Dinge erstmal Beine kriegen, du.
Und sich selber die Materialien dann liefern.
Auf jeden Fall hat das was mit der Zahl E zu tun, das will ich nochmal sagen.
Ja, und Pi und N und X.
Na,
und
ist schon verwachsen, ne? Ist nicht so
verwachsen.
Kommt der alte Mathematiker in dir durch.
E wie potenziell. Piraten.
Gut, ja.
Das aber ich finde Piraten, sagen, ja.
Ich meine, hat sich ja auch tot
geduldet. Ja, vor allem, es ist jetzt NRW-Wahl gewesen, jetzt ist ein bisschen Aufregung, weil sie da weniger gekriegt haben. Und ich finde, die waren ja vorher schon in der Selbstfindungsphase und wir finden, sie sollten sie auch mal wieder finden. Und
das ist das Problem an Idealisten, die sind so mit so Overhead beschäftigt.
Ja, jetzt kommen ja schon wieder die ersten Stimmen, die Piratenpartei vertritt gar nicht mehr ihre Ideale, es muss was Neues her. Was Libertäres, was wirklich Linkes, was Freies.
Okay.
Bin ich mal sehr gespannt drauf. Wie sich jetzt schon zerfasern, zerfleischen.
Apropos frei. Wir machen jetzt gleich ein Bier auf. Die Musik übrigens, die wir gleich spielen werden, die gibt es auch frei im Internet. Alles Creative Commons, wie immer. Ne? Ist doch so. Und die Links dazu gibt es natürlich wieder auf unserer
Multimedia-Seite.
Nein, ich wollte jetzt
Social Media
Netzseite.
Nerdalert.de.
Und die Hörer in China sind wahrscheinlich jetzt sowieso rausgeflogen, weil wir so oft frei gesagt haben.
Genau. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen
tschüss, Jingle.
Ja, Jingle, tschüss.
Jingle.
Das ist der professionellste Jingle der Welt.
Handgemacht. Achtung.
Jetzt kommt mein Lieblingspart.
Na.
Alert, alert, alert. Krasses Teil.
Wunderbares Buch.